Alperlani, ihr kennt mich ja als einen der größten Filmwissenschaftler auf dem ganzen Planeten, ne?
Nein. Natürlich. Oh.
Ach so.
Also, Entschuldigung, ja.
Ja, natürlich, klar. Das seht ihr zum Beispiel auch, weil ich hier zum Beispiel hier an meinem Pulli jetzt so ein Kuli hingehängt.
Niemand in dieser Welt hat das jemals gemacht.
Ja, doch, das machen Wissenschaftler. Ja,
aber die haben so eine Tasche, die haben
ja, aber
im Hemd, die tragen
ein neuer Wissenschaftler. Okay. Manche Leute würden mich auch den Filmschwurbler nennen.
Oh nein.
Ja,
ja.
Da sind wir schon eher am Kern der Wahrheit.
Ich habe vor kurzer Zeit mal so eine Theorie in den Raum geworfen und habe gesagt.
Darf ich das nochmal zusammenfassen?
Ja,
deine Theorie lautet: Je mehr Sand in einem Film zu finden ist, desto besser ist der Film.
Ja.
Das bedeutet für dich, jegliche Filme, die in der Wüste spielen, sind
gut.
Ja.
Und Meisterwerk.
Da gäbe es direkt schon mal zwei Gegenbeispiele. Zum Beispiel David Lynchs Dune.
Meisterwerk.
Oder auch hier Werner Herzogs Königin der Wüste mit Nicole Kidman, der wirklich nicht gut ist.
Besser als Fitzcarraldo.
Ja.
Aber Fitzcarraldo spielt nicht in der Wüste.
Ja.
Im Dschungel. Warte, ist das denn das Äquivalent, dass Dschungelfilme extrem beschissen sind?
Ich arbeite noch ein bisschen an der Theorie, aber ich habe heute meine Forschungsarbeit mitgebracht.
Okay. Sehr gut. Auf der anderen Seite.
Deine Dissertation.
Man muss ja auch sagen, ne, die Mumie hat sehr, sehr viel Sand und das ist ja offiziell der beste Film aller Zeiten.
Der von 1999, ne?
Ja, natürlich. Ja.
Aber was ist mit dem Remake? Das ist doch auch Sand.
Das hat den besten Trailer aller Zeiten.
Und das stimmt.
Aquaman, da kommt auch Sand drin vor.
Ja, spielt ja auch in der Wüste. Ich habe den gesehen, aber ich kann mir nicht.
Aber das Problem ist, dass der Wasseranteil des Films den Sand halt auslöscht.
Ah, okay. Ja. Na, logisch.
Was ist mit der Serie Sandman, in der gar kein Sand vorkommt?
Es kommt im Titel vor, also ganz kurz. Deshalb ist es, die Serie ist ganz okay.
Ja, das stimmt.
Also, meine These war ja, umso mehr Sand in einem Film vorkommt, desto besser ist der Film. Ich muss das ein bisschen revidieren.
Oh.
Ich sag jetzt, meine These ist, Sand macht Filme besser. So.
Okay.
Nicht umso mehr Sand, desto, sondern einfach Sand macht Filme besser.
Aber gibt es da vielleicht einen ganz, ich meine, wir sind ja alle Filmwissenschaftler, das muss man ja mal kurz offen aussprechen. Ne? Ist es vielleicht einfach so, dass die Wüste das hat ja schon an und für sich so einen Konflikt. Es geht ja ums Überleben.
Ja.
Da ist Wasser ist Leben, da mangelt es an Wasser. Sobald man eine Wüste sieht, sieht man bereits die Probleme, die man darin haben könnte.
Es ist sehr hell.
Es ist
nicht gut für die Augen.
Das stimmt. Aber assoziiert man einfach unterbewusst vielleicht mit der Wüste den Kampf ums Überleben und hat deswegen direkt so einen Hang dazu, Filme besser zu finden?
Ich glaube, das ist Quatsch, Alper. Das ist Quatsch.
Ja, okay. Jonas hat
die korrekte Antwort.
Ja, um meine Theorie zu untermauern, ich habe ein Instrument, ein sehr wissenschaftliches Instrument eingesetzt. Und zwar Wikipedia. Das kennen vielleicht ein paar Leute hier. Das ist die IMDb Top 250.
Ja, akademisch, Lupen rein und stichfest.
Genau. Das sind wirklich die besten Filme, die es gibt.
Ja. Ich meine, sonst wären sie ja nicht in der Top 250.
Ja, stimmt. Sonst wäre es ja keine Top-Liste.
Wir reden ja nicht über die Flop 250.
Sonst wäre es eine Liste.
Absolut, ja.
Und ich habe mal geguckt, ein Zehntel der Filme in der IMDb Top 250 sind mit Sand oder spielen zu großen Teilen in Sand oder in sandigen Umgebungen. Und zum Beispiel der Soldat James Ryan, der Anfang, das ist auch Sand.
Omaha Beach.
Ja, ist Sand. Gladiator.
In der Arena, klar.
Ja.
Und der spielt auch teilweise in Afrika, ja.
Oder zum Beispiel Spiel mir das Lied vom Tod.
Auf jeden Fall.
Auch Sand vor. Klar. Top Gun Maverick. Kommt auch Sand vor. Und ich wusste auch gar nicht, dass der in der Top 250 drin ist.
Top Gun Maverick ist in der Top 250, aber das ist spannend.
Ja.
Das ist spannend. Und hast du eine Zahl, wie viele der Filme?
24.
24.
Von 250.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es da eine Dunkelziffer gibt. Denn es gibt bestimmt irgendwo Filme oder so, wo im Hintergrund irgendwie so ein Sandkasten zu sehen ist.
Ja.
Also,
aber ich bin ja auch der Film Schwurbler.
Ja, okay.
Aber ich meine, wenn du es
wissenschaftlich
gründlich machen möchtest, dann müsstest du doch jetzt hingehen und jeden einzelnen dieser 250 Filme gucken und das Ganze protokollieren und genau aufschreiben, wann und wo man Sand sieht.
Und am besten wie lange auch noch.
Ja. Ganz genau. Und das wirklich bis ins Kleinste ausklamüsern. Hast du das getan oder wie hast du das jetzt eruiert?
Ich saß vor 20 Minuten in einem anderen Raum und bin die IMDb Top 250 Liste durchgegangen und habe geguckt, kenne ich den Film, kommt da Sand drin vor? Und wenn ich den nicht gekannt habe, dann habe ich mir einfach manchmal so geschätzt.
Ja.
Und
akademisch lupenrein gearbeitet.
Richtig lupenrein. Also würdest du auch behaupten, dass wenn Fargo in der Wüste spielen würde, anstatt im Schneegebiet, dass der besser wäre?
Guck mal, du hast ein sehr gutes Stichwort genannt, Fargo. Weil ich habe mich auch mal so gefragt, so, ne, das ist einfach so eine These. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das Gegenteil von Sand?
Was ist das Gegenteil von Sand? Das ist eine gute Frage.
Es ist natürlich Wasser? Schnee.
Ist das so?
Ja, das ist jetzt aber auch nicht so. Also es gibt ja auch, es gibt ja auch Strände oder so, wo auch mal Schnee liegt. Also
aber ich
aber dann harmonieren die ja auch rein theoretisch.
Ja, das ist halt, das ist quasi Yin und Yang.
Ja, okay. Also sie können nicht untereinander.
Ja, da ist das Universum quasi in Gleichgewicht.
Okay, ich verstehe. Okay, du hast mich abgeholt. Ich bin dabei.
Ja. Ich habe mal geguckt.
Ich weiß zwar nichts über das Thema, aber es klingt sehr, sehr schlimm.
Ganz ehrlich, so driften Leute ab,
genau
ab.
Genau so.
Ich hänge dir an den Lippen.
Ja. Ja. Also ich habe nur 16 Filme von 250 gefunden, wo Schnee drin vorkommt.
Tatsächlich? Oh, das ist viel weniger, als ich gedacht hätte.
Ja, genau. Aber das Problem ist, dass ich manchmal nicht so gewusst habe, ob es jetzt mal vielleicht so eine kurze Schneeszene in dem Film gibt. Das
ist Happy Feet in den Top 250?
Soweit ich weiß, nicht. Aber sowas wie ich glaube, in Schindlers Liste, ich glaube, da schneit's. Deshalb habe ich mal mit reingenommen. Mhm. Oder sowas wie Herr der Ringe Teil 1 habe ich auch mit reingenommen.
Ich liebe es auch, wie du wirklich so sagst, ich glaube, dass zum Schnee drin vorkommt.
Inception, Star Wars Episode 5.
Mhm. Ja, genau. Und es waren nur 16.
Okay, aber ich meine, es hängt ja auch damit zusammen, dass es schwieriger ist, in winterlichen Bedingungen bei Schnee draußen an echten Schauplätzen zu drehen. Das hängt ja auch damit zusammen.
Ja, aber es gibt ja auch Fake-Schnee. Also
ja, ja,
ist
klar.
Fake Sand?
Ich glaube, es ist einfach Sand.
Es gibt ganz viel Fake-Schnee in Dubai, in diesen Schneehallen, die gebaut werden für die Winterolympiaden und sowas.
Ja, was sagt ihr jetzt zu meiner Theorie?
Ich liebe es, dass wir über diese Themen sprechen, weil wir uns ja doch faktisch sehr, sehr gut damit auskennen.
Ja.
Das war auch sehr stichhaltig, was du da gemacht hast. Das ist sehr sauber gearbeitet, das mag ich.
Ich glaube, sowas hat noch nie jemand erforscht. Ja. Deshalb, wir sind quasi an den Grenzen der Wissenschaft.
Ja. Wirst du jetzt im nächsten Podcast auch noch rückwirkend Corona leugnen?
Nein.
Okay. Du bist ja ein echter Stephen Follows, muss man sagen.
Ja.
Das war, glaube ich, der nerdigste.
Siehst du das? Siehst du meinen Kugelschreiber hier?
Es kann sein, dass das der nerdigste Gag war, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Für die eine Person da draußen, die Stephen Follows kennt.
Ich kenn's nicht, deswegen. Ja.
Nee, Stephen Follows ist ein wirklicher Filmwissenschaftler.
Das ist ein echter Statistiker, der ein Datenanalyst, der allerdings sehr, sehr filmbezogen arbeitet und auch jedes Jahr diesen Horror-Report und sowas rausbringt. Ich finde so spannend, was der Typ macht.
Ja.
Der hat auch eine Webseite, in dem er die Filmwelt statistisch verfolgt und sich solche Fragen stellt wie, sind Filme besser, wenn sie dieses und jenes beinhalten und so weiter? Nur arbeitet der halt wirklich extrem gründlich und wissenschaftlich. Und
nicht ausführlich.
Und nicht, ich saß vor 20 Minuten noch vor IMDb und hab mal so Pi mal Daumen geschätzt, ob da.
Aber manchmal, Steven schreibt mich manchmal an und wenn er nicht mehr weiter weiß, dann gebe ich ihm.
Aber müsstest du nicht theoretisch jeden Film, in dem ein Computer oder ein Handy vorkommt, auch mit einbeziehen?
Oh.
Sand in Prozessoren und Silizium und sowas? Und Gläser und Glas, ja.
Ja, das Problem ist dann bei Schnee, das ist ja Wasser, dann sind es alle Filme, weil Menschen bestehen zu einem großen Anteil aus Wasser.
Was ist mit den Filmen von Gus Van Sant?
Die sind gut.
Ja. Siehst du, das wird ja auch kein Zufall sein bei dem Namen, ne?
Ja.
Ja.
Hat er auch schlechte Filme? Dann liegt's vielleicht, dann würde es daran liegen, dass sein Nachname nicht mit D ist, sondern mit T. Also
genau.
Sand.
Okay.
Ja.
Okay.
Das stimmt.
Ich finde es schön, wie du wirklich für jede Situation deine eigene Begründung hast und dir das so herleiten kannst. Wie jeder vernünftige Schwurbler.
Wie jeder vernünftige Wissenschaftler das auch tut.
Ja. Vielleicht wird das jetzt, ich bringe bald mal wieder meine anderen Forschungsergebnisse mit.
Woran forschst du denn aktuell noch?
Ich wollte eigentlich vorhin vergleichen, nicht mit Schnee, was ja das Gegenteil ist von Sand, sondern mit Dschungel.
Absolut. Dschungelfilme minus The Rock sind gute Filme. Wenn Dschungelfilme The Rock nicht haben, dann sind es gute Filme.
Ja. Ich glaube, der höchstgerankte wäre dann wahrscheinlich sowas wie Apocalypse Now.
Sicherlich.
Ja.
Aber auch Jungle.
Aber in Apocalypse Now kommt auch Sand vor.
Das stimmt.
Oder habe ich gar nicht mit drauf.
Wow, aber dann bist du ja bei 25 und dann sind es ja genau 10%.
Ja, aber ich glaube auch, dass es mehr Filme sind.
Wahrscheinlich, 100%. Hundertprozentig.
Wenn nicht sogar alle 250.
Ich hätte das gerne so als wiederkehrendes Format. Wir mieten ein Labor, ein echtes Labor, packen dich in so einen Kittel.
Mhm. Und ich bekomme meinen Kugelschreiber.
Den Kugelschreiber, so aber nicht in die Brusttasche, sondern so, wie du es gerade hast, einfach so am Kragen eingehakt, damit du so richtig wie so ein Dulli aussiehst. dann kriegst du auch.
Oder so hinter das Ohr geklemmt.
Genau. So. Und dann kriegst du aus Gründen einfach noch so ein Stethoskop, einfach so, weil, ja, ne, warum nicht? Und dann nehmen wir irgendwie die Doktoresse oder sowas, betreiben noch hier. Ja.
Wie willst du das Herz der Filme erforschen ohne ein Stethoskop?
Eben. Und dann machen wir daraus ein wiederkehrendes Format. Wissenschaftsstunde, ja, mit Jonas.
Finde ich schön.
Das würde ich hart feiern.
Ja. Finde ich schön. Ja. Ich würde das auch lieben, denn heute ist auch
Valentinstag. Gute Überleitung. Gute Überleitung.
Das wollte ich noch sagen. Ja, frohen Valentinstag.
Denn jeder, der Valentinstag feiert, hat nur Sand im Kopf.
Ja.
Aber wie sagen wir lieber Sand im Kopf als Sand in der Ritze? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ich habe etwas mitgebracht, etwas vorbereitet, und ihr habt keine Ahnung, was das sein wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, bin ein bisschen traurig darüber, dass eine Person hier nicht sitzt. Denn das, was ich vorbereitet habe, wäre ideal für Xenia. Also wirklich, sie würde es total lieben. Das heißt, es tut mir leid, Xenia.
Und wir hassen das jetzt.
Nein, ihr werdet es nicht hassen, aber ich weiß, dass Xenia verdammt gut hier drin wäre. Also es ist ein Quizformat, und Xenia hasst normalerweise Quiz.
Es geht um Pedro Pascal.
Es sei denn, es geht um Pedro Pascal. Aber ich habe das Ganze nochmal so ein bisschen erweitert. Wir werden ein Quiz machen. Mhm. Indem ich euch Letterboxd-Reviews vorlesen werde.
Oh ja, ich liebe
und
das.
Und ihr werdet erraten müssen, welchen Film es geht. Und die Sache ist bei Letterboxd ist eine Filmplattform, wo Filmfans Filme bewerten können und kleine Reviews schreiben können. Und die sind meistens sehr, sehr horny.
Das stimmt.
Sie sind meistens wirklich verdammt horny. Und
kurz.
Sehr kurz. Und ein wirklich Satz. Meistens auch Gags. Und es ist ein bisschen schwer, hier auf den Film zu kommen. Ich habe auch alle Letterboxd-Reviews, weil die sind eigentlich in der Regel immer auf Englisch, habe ich ins Deutsche übersetzt.
Danke dir, das wollte ich gerade fragen.
Und ich würde auch mal direkt starten.
Boah, ich lieb's. Ich hatte auch mal diese Idee für dieses Format, für FRD. Ich find's total geil.
Ich find's auch total geil. Das machen, also es gibt tatsächlich auch schon sehr viele Formate, die das machen. Genau. Unter anderem im deutschen Raum macht das Kino Plus. Also liebe Grüße an den,
oh, das wusste ich
an den Daniel. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Film an. Habt ihr Angst?
Wie viele Filme gibt's insgesamt? Was kann man gewinnen?
Sand. Oh, in Indiana Jones und Jäger des verlorenen Schatzes, da hat er den Sand, den er.
Wobei, absolut.
Da kommt auch noch mehr Sand als nur diese kleine. Ich war gerade so, okay.
Die eine Stelle in Indiana Jones, in der man ganz kurz mal Sand
sieht, ist dieser kleine Beutel am Anfang.
Ja.
Okay. Gut.
Aber in jedem, ich überlege gerade Tempel des Todes, aber auch da kommt Sand vor. Ja. Also kommt in jedem Indiana Jones Teil Sand vor.
Aber Tempel des Todes ist nicht in den IMDb 250, deshalb.
Ist er nicht?
Nee.
Das ist, glaube ich, ich finde den auch overhated übrigens.
Ja, aber ich finde ihn schon nicht so.
Er ist nicht so gut wie Teil 1 und 3, aber er ist overhated.
Ich finde es auch schön, dass wir einfach so 4 und 5 komplett ausklammern.
Ja,
ja, aber vor allem 5. Ich bin ja, ich hege
das ist lustig. Sehr großen Hass. Alle hassen 5 mehr als 4, ich hasse 4 noch mehr
nein,
als 5.
Nein, das finde ich frech. Das finde ich wirklich frech. Aber diese Diskussion, die wollen wir jetzt nicht anfangen. Wir starten mit der. Wir starten mit der ersten Review.
Ich habe jetzt als Running Gag bis zum Ende dieses Podcasts durch.
Das ist Indiana Jones 4 sein wird.
Dass Indiana Jones 4 der schlechtere Film ist als 5.
Nee, das. siehst du, du sagst ja schon, das ist ein Running Gag. Also, es ist keine ernste Meinung.
Wir können doch gucken, wie viel Sand jeweils drin vorkommt.
Das stimmt. Das wäre mal eine Analyse.
Ja.
Wenn man sich den Filmgenuss für alle Zeiten zerstören will, dann guckt man Filme und stoppt die Zeit, wie viel Sand darin vorkommt. Ja.
Also, Entschuldigung, ich muss noch einmal auf diesen fahrenden Zug aufspringen. Ab wann mischt dieses Verhältnis Erde zu Sand? Also, ab wann ist Sand Sand?
Was?
Ja, zum Beispiel in Indiana Jones 4 am Anfang ist es ja auch so eher so ein.
Du meinst das CGI
Landschaft.
Ja. Du meinst dieses Filmuniversum, das berühmt ist für praktische Effekte, das direkt auf dieses CGI-Erdmännchen in der ersten Acht
setzt. Hör doch auf.
Da ist Sand, ja. Oder nicht?
Ja, doch, das ist Sand. Gesagt,
ist
Sand.
Ist es okay?
Hätte ich klar als Sand. Gedacht, wir sind doch in Nevada da.
Ja, okay.
Ist doch Area 51, also der
Nevada da.
Leute, ich bin.
Wir sind da doch in Nevada da.
Ich bin geologisch nicht ganz so versiert.
Ich auch nicht.
Deswegen
Jonas Familie ist. Jonas kommt aus einer Familie voller Geologen.
Kannst du?
Nein.
Ach so, okay.
Mein Onkel ist Steinesammler.
Ja.
Oder Steinehändler.
Ja.
Mineralienhändler.
Oh, okay. Ja, ich würde dann aber jetzt endlich mal mit dem ersten Film anfangen. Und ich würde aber noch kurz als Disclaimer sagen, Leute, für die Leute, die es ein bisschen zu plump und obszön wird, Tut mir leid.
Ist nicht euer Podcast.
Das ist nicht euer Podcast, aber Letterboxd ist wirklich sehr, sehr horny.
Geht zu Wolfgang M. Schmidt.
Ja, oder geht zu Jonas Stein Podcast.
Oder geht zu Lanz und
Sorry, das war ein Scherz. Okay.
Oh Gott, jetzt warum kriegst du nicht? Tut mir leid.
Nee, zu Sand und Brecht.
Oh.
Stark. Wobei es überhaupt nicht stark ist. Sand ist so weit weg voneinander, wie es nur sein könnte. Ja.
Okay. Die erste Review, und die zeigt ja schon, in was für Gefilden wir hier unterwegs sind. Jake Gyllenhaal sieht in diesem Film aus wie ein komplettes Gängemenü plus Appetizer, Dessert und Drinks.
Müssen wir irgendwie einfach sagen, rein?
Southpaw,
Nightcrawler.
Soll ich den nächsten? Ich hab mehrere Reviews dabei.
Aber wir können ja einfach immer reinraten. Ja,
okay.
So. Also Nightcrawler sieht er. Das sieht er ein bisschen krank aus.
Okay.
Aber dieser Blick, das hat schon was. Also, okay. Das hat schon
ich
was,
glaube, beim nächsten werdet ihr es zu 100% wissen. Ich werde den Klimawandel mit bloßen Händen stoppen, um Jake Gyllenhaal zu beschützen.
Ich werde.
Day After Tomorrow!
Korrekt! So, oh, ja. Sehr gut. Dann hätte ich natürlich noch im Petto gehabt, ich habe diesen Film als Kind geliebt und alle waren so: Macht dir das keine Angst? Und ich war so: Das ist unwichtig, weil Jake Gyllenhaal ist Ja.
Ja. Wie viele der Reviews sind von dir, Lenny?
Das ist eine gute Frage. Die nächste tatsächlich nicht.
Aber du hast gezielt horny Reviews rausgesucht.
Ja, komm, unter anderem. Nein. Ich hab einen guten Mix. Denn. Für die nächste Review, also für den nächsten Film, habe ich folgende Review rausgesucht. Großer Gott, diese visuellen Effekte waren großartig.
Dune Part 2.
Okay.
Das ist jetzt ein bisschen
2001.
Nein, dann die nächste Review.
Großer Gott, diese visuellen Effekte waren großartig.
Waren großartig. Dann sage ich jetzt einfach nochmal die nächste Review. 2007 war seinerzeit wirklich voraus. Und eine andere Person hat geschrieben, 2007 war mein 1977, dieser Film war mein Star Wars.
2007?
Großartige visuelle Effekte.
Also ein Science-Fiction-Film, Sci-Fi-Fantasy.
Vielleicht ist das ja auch sehr ironisch gemeint.
Ah, nee, aber
okay, komm, bei der letzten Review, wisst ihr es jetzt?
Underworld.
Tatsächlich.
Welcher?
Okay. What I've Done von Linkin Park sollte am Ende von jedem Film gespielt werden.
Transformers,
korrekt. Ja, stimmt.
Korrekt.
Mm. Ja.
Geil. Aber ja, das stimmt, die visuellen Effekte sind die halten immer noch.
Ja.
Ich habe kurz gedacht, dass es so ironisch wäre.
Vielleicht. Mhm. Ja, ich sag nicht. Ich finde es so ein bisschen langweilig, jetzt noch über Transformers zu reden.
Okay, gut. Der nächste Film beginnt mit der Review. Die haben Matthew McConaughey kein Skript gegeben, er ist einfach so in Wirklichkeit.
Ah!
True Detective. Ah, nee, das kommt mir saubekannt vor.
Oh nein, ist das The Beach Bum?
Nee.
Ach, das hätte gepasst. Dallas Buyers Club.
Nee. Ich muss eine folgende Review vorlesen.
The Gentleman.
Auch nicht. Meine Erektion hat 12 Stunden angehalten. Das hat jemand zu diesem Film geschrieben.
Du hast, ja. Du weißt schon, dass Letterboxd heißt und nicht lecker.
Oh Gott. dann eine Review, wo ihr jetzt drauf kommen könntet. Ich dachte, dieser Film sei über Magier. Mit Matthew McConaughey. Probably.
Magic Mike. Korrekt. Stimmt. Ja. Magic Mike, ja.
Korrekt. Ach,
stimmt, ich vergesse mal, dass er da auch mitspielt. Der spielt ja den Mentor von Channing Tatum.
Das stimmt.
Ja.
Okay. Der kommt auch nur im ersten Teil vor. Ich habe den zweiten nie gesehen.
Der zweite ist noch besser.
Im zweiten spielt er nicht mit.
Ich mag den zweiten, weil der zweite ist ein reiner Stripper-Film. Der ist das, was Magic Mike hätte eigentlich sein sollen.
Also der zweite hat aber auch wirklich diese Szene in diesem Kiosk, wo ich mich wirklich also kaputt gelacht habe.
Die ist fantastisch. Ja. Und Magic Mike, The Last Dance ist nicht so gut. Nee, das ist keine hervorragende Trilogie. Da ist nur der zweite Teil sehr gut.
Das ist wo wir dabei sind, englische horny Reviews zu übersetzen. Eine der lustigsten Sachen, die in diesem Podcast gesagt wurden, stammt von dir. Wie lustig es wäre, Magic Mike ins Deutsche zu übersetzen, dann wäre es ja der magische Michael.
Ja, der magische Michi. Ich find's auch stark. Und ich bin mir auch sicher, mittlerweile gibt es auch eine Person, die hier irgendwo, weiß ich nicht, in Baden-Württemberg irgendwo umhertanzt mit diesem Namen.
Der magische Michi, ja.
Okay,
nächstes. Oh, den will ich für meinen persönlichen JGA irgendwann.
Den magischen
Michi einladen, ja.
Vielleicht bin ich dann bis dahin ja nicht mehr bei YouTube hier unterwegs, sondern habe dann meine Karriere als magischer Michi angefangen.
Okay. Das hat mich gerade so hart abgeweirdet und gecringed lassen.
Ja, aber das ist halt das Ding. Also ich finde halt so diese ganzen Letterboxd-Reviews, auch die ins Deutsche zu übersetzen, ich finde, das macht sie noch so tausendmal
ja.
weirder.
Ja, das stimmt.
Und ich finde generell ist hier gerade so eine sehr zotige Atmosphäre.
Ja, das hat Jonas mit Sand
ins Leben gerufen.
Absolut. Ja.
Wir könnten diesen Podcast nicht ohne Sand aufnehmen.
Ja,
das ist definitiv. Korrekt.
Sand, es ist tatsächlich so. Wegen diesen Sandsäcken,
die auf Sandsäcke liegen,
ja.
Die Mikrofone.
Das ist der, den Indiana Jones auch in Jäger des Verlorenen
Schatzes. Das ist der Original-Sand mit Gamma. Das ist der Original-Sand, den wir bestellt haben.
Ja.
Aus Kalifornien, damit wir hier den Original-Sand von Indiana Jones haben.
Ja. Finde ich sehr gut. Aber beim nächsten Film steht folgende Review. Ich habe so viele Fragen, nachdem ich diesen Film geschaut habe, aber meine größte Frage ist, warum war Billy Ray Cyrus in diesem Film?
Keine Ahnung.
Aber ihr wisst schon, wer Billy Ray Cyrus ist.
Das ist der Papa von Miley Cyrus.
Das ist korrekt.
Mhm. Und der ist Country-Sänger?
Der ist auch Country-Sänger.
Ja.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ich habe nicht im Kopf, wie er aussieht.
Okay.
Ja, der hat nicht
so
sagen.
Dann so ein Fukuhila.
Okay.
So, ja.
Der ist übrigens mit Billy Bob Thornton verwandt.
Ja. Immer noch der beste Name aller Zeiten. Billy Bob Thornton.
Ja. Okay.
Lass mal Billy Bobby Brown. Was ist das nochmal für ein Gag, den wir machen? Ja. Weil Millie Bobby Thornton. Ja, irgendwie sowas. Millie Bobby Thornton Brown.
Okay.
Das ist auch so ein richtiger Billy Bob.
Das ist ein übelster Billy Bob, genau wie der nächste Review. Gruseliges Müllmonster ist der beste Jumpscare aller Zeiten.
Gruseliges Müllmonster.
Der beste Jumpscare ist ein gruseliges Müllmonster.
Ich habe
keine Ahnung. Und Billy Ray Cyrus spielt mit, also wahrscheinlich hat es auch schon ein paar Jahre
auf. Also okay. Bei der letzten
einfach kurz bei Star Wars eine neue Hoffnung.
Ich dachte auch gerade Star Wars Episode 4, aber
ja,
warum?
Ich glaube, Billy Ray Cyrus
war das wäre mir neu.
Ja, vielleicht hätte er ja so also als Kinderdarsteller da mit.
Vielleicht. Aber ich glaube, bei der letzten Review ist es 100% einleuchtend.
Ja.
Das ist La La Lands böser Zwilling.
Ist das mit der, oh Gott, wie heißt denn der? Ich komme gerade auf den Namen nicht.
Ja, aber gib mir Tipps.
Little Shop of Horrors?
Nein.
Das ist nicht.
Spielt der nicht auch in New York?
Ich habe keine Ahnung.
Also okay, also es geht hier auch um einen Film, der in Los Angeles spielt.
Okay.
Das ist La La Lands böser Zwilling. Es gibt ein gruseliges Müllmonster und Billy Ray Cyrus spielt mit.
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Ja, ey. Schade, das wäre so einleuchtend.
Ist ein Film, der auch richtig enttäuscht.
Ja, wirklich.
Ja, Xenia hätte das auf jeden Fall.
Ach nein, oh Gott, so meinte ich das gar
nicht. Musical-Film aus L.A. Nein,
es ist kein Musical-Film.
Es ist kein, okay, aber
es ist kein Musical-Film. Es geht, also es ist ein Film, wo du danach wirklich mit einem totalen Fragezeichen da sitzt.
Die drei Fragezeichen.
Mit einem gruseligen Müllmonster.
Ja, das ist ein krassen Jumpscare hat. Es gibt so einen krassen Jumpscare in diesem Film, obwohl dieser Film eigentlich nicht gruselig ist.
Ich glaube, ich habe den nicht gesehen.
Doch, hast du.
Also mir kommt das auch gar nicht bekannt
vor. Okay. Es gab noch eine Review, die verrät den Titel des Films, aber ich sag's trotzdem. Es ist Mulholland Drive.
Oh.
Mulholland Drive.
Ach so, die Szene.
Ja.
Hinterm Diner, am Container.
Da spielt Billy Ray Cyrus?
Ja, das war ich
das
auch.
Das hat mich so komplett auf eine andere Schiene gebracht.
Ja, der hat einen kurzen Auftritt.
La La Lands böser Bruder.
Ja.
Okay.
Ich finde, das beschreibt es aber sehr gut.
Oh, das fand ich sehr schwierig.
Okay.
Ja.
Okay.
Also, ich habe halt wirklich an Müllmonster gedacht. Aus
der Mülltonne.
Aber ich habe an was ganz anderes gedacht.
Ja. Das ist ein bisschen wie Filme schlecht erklärt.
So ein bisschen.
Ja.
Und ich bin auch wirklich sehr gespannt auf den nächsten Film. Hier ist nämlich eine Review: Die Kameraarbeit ist so instabil wie meine mentale Gesundheit.
irgendwas Born.
Cloverfield.
Die Born-Verschwörung.
Nee.
Das Born-Ultimatum.
Nee. Ich mach nochmal die nächste. Hab gerade meine Großeltern angerufen und ihnen gesagt, dass sie sich verpissen sollen. Für immer.
The Visit.
Das ist korrekt.
Ja.
Und eine Review ist noch, er denkt, er klingt wie Tyler, the Creator.
Oh ja. Oh ja, D the Diamond oder wie der hieß.
Dass du immer noch weißt, wie der heißt.
Junger.
Das ist 10 Jahre her.
Ja, 12-jähriger Junge, der rappt. Da habe ich mich selbst gesehen.
Ja.
Aber erzählt doch mal ein bisschen von eurer The Wizard-Erfahrung. Das ist doch so, dass ihr den total hasst. Ne?
Es gibt zwei Personen, die sagen, das ist The Wish-It. Und es gibt eine Person, die sagt, ja, ist halt kein guter Film, aber meine Güte. Wir waren im Kino, Jonas, Marius und ich. Und wir haben den Saal verlassen und ich habe die beiden angeguckt und ich hatte das Gefühl, die beiden haben den schlechtesten Film aller Zeiten gesehen. Die waren richtig sauer sauer. Und ich habe den Film auch nicht genossen. Ich fand den so, ja, ist halt kein guter Film.
Ich muss sagen, es gibt so eine Szene, die ist so weird und so witzig. Da gibt es ja diesen Opa und der ist in der Scheune.
Oh ja.
Und das sieht so aus, als ob er sich...
Ja, spoiler doch den Film jetzt nicht weg.
Ja, guck den nicht an.
Ich will den gucken.
Spoilerwarnung.
Dann hält er quasi so sein Gewehr hin, als ob er sich erschießen wollte. Dann kommt der kleine Junge rein und du so, oh, ich wollte nur die Waffe reinigen.
Ja. Der hat den Lauf im Mund.
Ja.
Und das ist ein...
Ich wollte die Waffe mit meiner Zunge reinigen.
Also man kann ja wohl nicht behaupten, dass es nicht mal Flop 5 von M. Night Shyamalan.
Ja.
Da gibt's, ich würde 5 Filme nennen, die viel schlechter sind.
Noch. Ja, das ist so schade, dass wir in so einer Welt leben.
Ja.
Und ich finde diese Szene... die war ein bisschen creepy funny, wo sie zu dem kleinen Kind sagt, geh mal in den Backofen, um den zu reinigen.
Ja. Aber das ist auch, damit endet der Trailer auch. Und das ist, und alle haben so gesagt, so in den Kommentaren sind so, oh mein Gott, das ist so gruselig. Und ich fand's auch gruselig.
Ja, vor allem war das nicht das Ding, kann sie einfach nicht die Backofentür wieder aufdrücken?
ich will noch gerade was sagen zu diesem Quiz. Das fällt mir in den letzten Jahren öfter mal immer wieder auf, dass ich bei diesen Quizzen wirklich mich zusammenfalte wie so ein billiger Anzug. Weil es geht teilweise um Filme, die ich mehrmals gesehen habe. Mulholland Drive habe ich, glaube ich, zweimal gesehen. Und ich kriege dann so drei Hinweise dazu. Denke, ich kenne diesen Film ganz gut. David Lynch zählt zu meinen Lieblingsregisseuren. Und dann erkenne ich den nicht.
Ja, aber es war ja auch sehr kryptisch.
Aber das passiert so ständig, auch bei FEHD die ganze Zeit. Ja. Wir hatten letztens in der FEHD-Folge, da wurden 9 Eigenschaften zu einem Film aufgezählt, nämlich zu Madame Web. Patrick hat den Film nicht gesehen, ich habe ihn gesehen und ich stehe da und habe keine Ahnung und Patrick errät's. Ich denke mir so, was?
Ja, aber Patrick ist auch crazy.
Ja, aber das ist auch zum Beispiel bei Leuten wie Eve oder einem David Hein oder sowas, die sind in diesen Quizzen und liefern so ab und dann stehe ich da und das ist teilweise ein Film, den ich auch gesehen habe und denke mir so, warum wusste ich das jetzt nicht?
Aber das
ich
hat glaub, ja auch nichts mit Wissen zu tun.
Ja, ich glaube, es ist einfach so. Ich habe mich auch jetzt damit abgefunden.
Aber du hast ja gerade The Wizard erraten.
Ja, das stimmt. Ja.
Also,
da bin ich stolz drauf.
Vielleicht wirst du auch den nächsten Film erraten.
Ja.
Also, ich glaube, da kann man wirklich zu 100% nicht drauf kommen, aber ich finde es trotzdem interessant.
Ich glaube, es ist wichtig, so jegliche Shyamalan abzulegen.
Oh, stark. Ne? Stark.
Die Krone der Comedy.
Stark. Markiert euch selbst. Ich bin der Typ, der Credits dafür bekommt, dass er den Score für einen Film geschrieben hat, der allgemein dafür bekannt und gefeiert wird, dass er gefühlt gar keinen Score hat.
Ich habe diesen Satz nicht verstanden. Entschuldigung,
ich hab mich verhaspelt. Ich habe gedacht,
Silence.
Das war so ein Satz, den man spricht und man denkt, man fängt sich, aber man ist so gestolpert.
Ja.
Man ist so gestolpert. Ja. Markiert euch selbst, ich bin der Typ, der Credits da.
Markiert? Was ist denn das erste Wort? Markiert
das heißt,
euch selbst.
Tag yourself heißt es im
so. Tag, markiert euch selbst.
Ja, okay. Entschuldigung, dass ich. Ja. Sie muss es halt übersetzen.
Ich dachte, du sagst einen Namen, Makitos oder sowas.
Markitos. Nein. Ja. Markiert euch selbst. Ich bin der Typ, der Credits dafür bekommt, dass er den Score für einen Film geschrieben hat, der allgemein dafür bekannt und gefeiert wird, dass er gefühlt gar keinen Score hat.
Okay, also das ist wirklich der Komponist des Films, der auf Letterboxd hier die Review schreibt. Das liebe ich übrigens, dass auch so bestimmte Filmemacher auch ihre eigenen Filme bewerten und so auf Letterboxd.
Oh, das ist nur ein Joke.
Und es ist ein Film, der aber keinen Score hat.
So gefühlt gar keinen.
Silence.
Vielleicht hat er
aber das ist,
Score, einmal kurz.
Son of Shaw, aber das wäre jetzt sehr skurril, wenn du den genommen hättest.
Dann mach ich mal die nächste
Der keinen
Review.
Score hat.
Jede Frau, die versucht während der
Quiet Place.
Jede Frau, die während der Pandemie versucht, sich selbst ein Pony zu schneiden, wird enden, so wie Javier Bardem auszusehen.
Achso, No Country for Old Men.
Das ist korrekt.
Ja. Okay, ja, stimmt, er hat keinen Score. Das stimmt.
Ja.
Ja.
Und dann hätte ich noch.
Also, so gut wie keinen Score.
Hätte ich noch eine Review gehabt. Sie hätten einfach jung sein sollen, dann hätten sie das Land auch haben können.
Das ist stark.
Dumm.
Das ist stark. Ja.
Ja. Nächster Film. In der Hälfte vom Film hat sich mein Vater zu mir rübergelehnt und geflüstert: Das ist mein Black Panther. Und ich finde, das ist eine der besten Reviews dieser Letterboxd.
Das ist mein Black Panther.
Das hat ein Vater gesagt. Da kann man schon so ein bisschen in die Richtung gehen.
Was Get Out?
Nee.
das ist mein Black Panther. Mein Vater, okay, dann ist es
so ein Dad.
Ah, okay, ja, ich verstehe. Okay, es hat aber auch gar nichts, es hat keine.
Nee, nee.
Okay.
Das ist ein Dad-Film einfach.
Ich überlege gerade wirklich, was ist so der weißeste Film, der einem so einfällt.
Soll ich nochmal eine nächste Review vorlesen?
Das ist mein Black Panther, hat mein Vater zu mir geflüstert. Puh, das könnten so viele Filme
sein. Könnte Fast and Furious sein, ist es aber nicht.
Ja.
Top Gun.
Ist es auch nicht.
Ja, das wäre ein starker Guess.
Soll ich mal das nächste vorlesen? Mhm. Wenn jemand das Kitty-Armband meiner Tochter geklaut hätte, würde ich wahrscheinlich dasselbe tun.
Ach, es ist I am Nobody. My name is Nobody.
Mr. Nobody.
Mr. Nobody.
Nee, ist einfach nur Nobody.
Nobody. Bob Odenkirk.
Ja. Und eine Review fand ich auch noch sehr, sehr stark.
Das ist mein Black Panther.
Saul Batman.
Das ist stark. Wegen Bob Odenkirk.
Ja.
Ich mag den Film sehr. Ja. Ich finde den saustark.
Kommt der nicht ein Sequel?
Ja, ja, ja. Der kommt ein Sequel.
Guck den, der ist richtig auf
die dieser Kampf am und im und um den Bus rum ist richtig.
Der ist so geil, der Kampf, wirklich.
Das ist wirklich
ein starker Film. Allein, also selbst wenn man den Film nicht gucken möchte, diese Szene, so Nobody und Buzz.
Das ist auch so echt kurz.
Ja?
Ja.
Der macht Spaß.
Ja. Ist der nicht von dem Dings mal, von dem Hardcore Henry-Macher?
Das müsste ich jetzt kommen.
Ilja Naishule.
So halt. Ich gehe da jetzt noch einmal kurz in die Recherche.
Ja. Damit bist du schon.
Nein, ich habe auch recherchiert, einfach, okay?
Ja, ist es er.
Ich habe IMDb Top 250 eingegeben.
Ja. Ilja Naishule, aber ich weiß, ich habe so ein längeres Interview mal mit dem gesehen und ich fand den so unfassbar sympathisch, dass ich mich echt gefreut habe, dass der Regisseur von Hardcore Henry so ein cooler Typ ist und dann auch noch Nobody abgeliefert hat. Ich will, dass der Typ Karriere macht. Mhm. Das ist, ja.
Hoffen wir auch.
Ja.
So. Der nächste Film.
Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, geht der morgen irgendwie in die Welt und sagt sowas wie
Sand.
Ja, oder der nächste Film hat so direkt so einen Type, so ich widme diesen Film meinem Idol, Adolf Hitler oder sowas.
Der Triumph des Willens ist mein Black Panther.
Das ist, stell dir mal vor, der ist halt wirklich so bei Letterboxd Top 4, die werden die Letterboxd macht dann so Interviews ja am roten Teppich, ja. Und der nennt dann wirklich Triumph des Willens.
Nee, wirkt wie so ein super sympathischer, sehr Filme sehr liebender Mensch war.
Ja.
Ist, glaube ich, sehr cool, dieser Ian. Ja. Und guckt Hardcore Henry.
Das auf jeden Fall.
Und der Film hat auch eine Kamera, die ist so instabil wie meine Mental Health Situation.
So, der nächste Film. Dieser Film würde nicht mal ansatzweise so gut funktionieren, wenn die Figuren keine Klapphandys hätten, um sie ganz dramatisch am Ende einer jeden Konversation zu schließen.
Geil.
Ich habe irgendwie so Nicolas Cage-Vibes.
Ich hab so an Heat gedacht.
Ich habe an nur noch 60 Sekunden gedacht.
Oh ja.
Aber hat Heat schon Klapphandys?
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, wahrscheinlich.
Heat hat eher
Ja, du hast recht. Okay, aber Klapphandys werden Wolf of Wall Street.
Das ist, also, ihr seid schon mal wirklich in keiner falschen Richtung. Soll ich den nächsten, die nächste Review machen?
Das sind alles Filme.
Wann, Klapphandys, das ist auch so, dass es gab Klapphandys so in den 90s und so, oder?
Ja. Also bei den nächsten wisst ihr auf jeden Fall schon mal so, habt ihr noch mal deutlich, also da könnt ihr dann ordentlich durchraten. Martin Scorsese kennt nur einen einzigen Rolling Stones Song.
Okay, wir sind bei Scorsese. Klapphandys werden aggressiv ausgemacht. Und der eine Rolling Stones Song, der immer gespielt wird, ist Sympathy for the Devil vor allem, ne? Mhm.
Departed, nee.
Doch. Departed, ja.
Departed.
Ja.
Das ist von 2006.
Korrekt.
Ich, ne?
Ja, aber gefühlt jede Letterboxd-Review zu diesem Film geht um diese Klapphandys.
Ja, geil.
Also ich muss den echt nochmal gucken, weil ich fand das sehr interessant.
Ja. Ist mir auch
und aufgefallen. Was man dann auch noch schauen sollte, ist das Original, Infernal Affairs.
Ja. Da gibt es ja auch drei Teile von, das ist
eine
Trilogie. Huhu. Der nächste Film. Wahrscheinlich ist das die beste Vater-Sohn-Konversation, die ich jemals in meinem Leben gehört habe.
Oh, das kommt mir auch so bekannt vor.
Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem.
Nein,
leider. Gegen Meister Splinter. Ja. Weil das wäre jetzt lame, wenn du wirklich einfach nur so ein Gespräch zwischen Vater und Sohn, das so mega dramatisch ist. Da ist irgendwie so ein Twist.
Nee, da ist tatsächlich kein Twist dran.
Oh,
ist wirklich so
Vater und Sohn.
Ich habe einen Evil Pick.
Ja.
Oh. Raum.
Das ist ein krasser Evil.
Oh, wer den Film kennt. Oh! Das ist nicht so eine Josef Fritzl-Geschichte. Mhm. Hieß er Josef Fritzl oder Jürgen Fritzl? Josef Fritzl, ja. Josef.
Michael Fritzl.
Sorry, ich war mir gerade nicht sicher.
Okay. Braucht ihr noch eine?
Vater, Sohn, warte. Star Wars.
Nee.
Dann weiß ich es nicht.
Aktueller.
Wenn es nicht Vater, Sohn, sondern Tochter sind, dann hätte ich Eighth Grade gesagt.
Also
wirklich, es geht in eine ähnliche Richtung.
Das spricht für einen Film, wenn du nur den Titel sagst und die Szene nennst und ich schon so Tränen im Auge habe.
Oh, Burnham, mach bitte nochmal einen Film.
Ja.
Beim nächsten müsstest du es eigentlich wissen. Würde es meinem italienischen Austauschstudenten falsche Signale senden, wenn ich ihm diesen
Film...
Call me by your name.
Korrekt. Aber ich finde auch wirklich so diese Vater-Sohn-Konversation ist so.
Ja, stimmt. Oh. Das ist sehr schön. Und jetzt kommt als drittes noch irgendwas mit einem Pfirsich.
Nee, tatsächlich, ach so. Tatsächlich nicht. Ich habe kein drittes Zitat, weil ich ja gedacht habe, dass es beim zweiten ersichtlich ist.
Das war übrigens auch ein das sage ich jetzt mal ganz arrogant und selbstlobend, das war ein guter Gag von uns dreien. Timothy Chalamet and the Giant Peach. Ja. Dass es diesen SNL-Sketch mal geben sollte.
Ja. Ich hoffe es.
Aber ich glaube, dafür ist hier Jack and the Giant Peach so unbekannt.
Ja.
Nee, James.
Und der James. James. Siehst du? Ich hab den Film auch nie gesehen, muss ich sagen.
Doch nicht, aber ist das nicht auch ein Buch, auf dem das basiert? Ist das nicht auch so ein...
Bestimmt.
Das muss ich jetzt. Ist es nicht sogar so ein bekannter Autor, der das geschrieben hat?
Geht es um einen Riesen, der Peach heißt?
Es geht um einen riesigen Pfirsich.
Stop Motion, sieht toll aus.
Das war auch nicht
einfach. Roald Dahl.
Roald Dahl.
Ja, es ist eine Roald Dahl-Verfilmung. Okay. Ja, das weiß ich. Das ist ja der Kinderbuchautor.
Ja. James Dahl.
James. Ja.
James Dahl.
James Dahl.
Okay, Leute. Nächster Film. Jede Person, die nicht geweint hat bei diesem Ende, ist kein Mensch.
7 Minuten nach Mitternacht.
Nee?
Am Monster dann bist du kein Mensch, Alper.
Akzeptiere ich.
Oh. Akzeptiere ich. Oh, okay, next review. Es macht mich krank jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, dass sie sich dazu entschieden haben, nach diesem Film noch einen zu machen.
Okay, also ein Film, der ein Sequel bekommen hat, der niemals ein Sequel hätte bekommen dürfen.
Vielleicht ist dieser Film aber auch schon ein Sequel, das wollte ich einmal kurz gezeigt haben.
Okay, also
der perfekte Abschluss.
Toy Story 3. Und es stimmt. Toy Story 4 an und für sich ist ein solider, okayer Film, aber.
Aber das Ding ist, in Toy Story 3 haben sie ein Ende gehabt, der abschließend hätte sein können. Dann haben sie in Toy Story 4 jetzt nochmal eigentlich ein abschließendes Ende gehabt und jetzt kommt Toy Story 5.
Jetzt kommt 5, ja.
Das ist so, das macht einen wirklich.
Wenn die es geschafft hätten, dass 4 auch so traurig ist am Ende wie 3, dass sie quasi sich jedes Mal so übertreffen, das wäre ein Meisterwerk.
Das wäre krass gewesen. Aber ich meine, 4 macht ja auch nur besonders, dass es hier Sporky gibt.
Aber ich liebe ihn.
Ja, absolut. Ich liebe Sporky auch. Das aber wenn dieser Film.
Göffel.
Ja, wenn Sporky nicht gäbe, dann wäre es auch wirklich kein guter Film.
Stimmt, ja. Ja.
Alles hört auf kein Kommando.
Alles hört auf kein Kommando.
Ja,
habe ich das jemals im Podcast erzählt? Habt ihr das erzählt im Fantasy Filmfest Podcast? Wir haben einen Film gesehen, der heißt Nightcall.
Mhm.
Und der kommt dieses Jahr in Deutschland irgendwann hoffentlich raus. Ich glaube, der hat noch keinen Start.
Doch, 28. Februar kommt
auf super.
Blu-ray raus.
Mega, aber auf Blu-ray direkt. Leider nicht im Kino. Dabei hätte er es verdient, im Kino zu laufen. Ich fand den gut. Da geht es um einen Schlosser, der in Paris in einer Nacht in so eine, ich umschreib's mal als mafiöse Geschichte, so gerät, ne? Weil er da ausgenutzt wird, eine Tür öffnet, die er nicht öffnen sollte und da auch so ein bisschen leicht, glaube ich, auf so eine Frau reinfällt, in die er sich so ein bisschen verguckt. Und das Ganze spielt so im Rahmen von Black Lives Matter-Protesten. Und es ist ein ziemlich harter, aber auch sehr unterhaltsamer Thriller, der halt auch so eine politische Komponente mit drin hat. Ein echt starker Film. Starker, starker Film. Wisst ihr, wie der in Deutschland heißt?
Nein.
Der hat einen deutschen Titel bekommen.
Nachtanruf.
Nee.
Du hast es gesagt, ich habe schon wieder vergessen.
Nightcall, überlebe die Nacht.
Wow.
Cool. Ja. Ich hätte es cooler gefunden, wenn der.
Warum sind die so generisch?
Wirklich? Nee, wenn der Untertitel gewesen wäre: Night Call und dann mit Klammer auf, N, Klammer zu, Ach, Klammer auf, T, Klammer zu und
was?
Krach.
Aha.
Mit Ach und Krach, aber dann halt doch das N. Das
N in Klammern davor.
Und das T hinten dran.
Ach so, und das T auch in Klammern. Ja. Mit Nacht und Krach. Krach. Ja, das stimmt.
Mhm.
Ja.
Finde ich gut.
Ein Protest kommt selten allein.
Jeder Filmtitel ist mit Blablabla bla, bla, kommt selten allein, gut's gut.
Ja.
Dune Part 2, ein Sandwurm kommt selten allein.
Ein Sandkorn. Ja. Das ist Jonas Lebensmotto. Übrigens, die letzte Review dazu wäre gewesen: bis 2023 war das hier der beste Barbie-Film zu Toy Story 3.
Ja. Okay.
Das kann ich unterschreiben.
Hast du nicht mal alle Barbie-Filme angeschaut?
In meinem Leben auf jeden Fall.
Alle?
Nee, alle nicht.
Ja, das gibt
aber die wichtigsten.
Gibt es nicht so 50 oder sowas?
Ja, gibt es. Aber ich glaube, ich habe schon so bestimmt 30 oder so gesehen. Und fantastisch. Mehr möchte ich nicht sagen.
Müssen wir uns um deine Mental Health.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein, war auch nicht ernst gemeint.
Kommen wir zum nächsten Film. Ich liebe Paul Dano, aber ich liebe es auch zu sehen, wie die Leute die Scheiße aus Paul Dano heraus.
Prisoner. Swiss Army Man.
Das war Prison.
Oh, stark, okay.
Und dann haben wir noch mal Jake Gyllenhaal kehrt wieder. Ich könnte ein
Prisoners.
Nein, also, ja.
Ich habe übrigens lustigerweise auch ein Film, den ich gesehen habe, aber ich habe trotzdem immer Probleme mit dem Titel. Ich vergesse immer, ob der Prisoner oder Prisoners heißt. Aber es gibt ja nur einen Prisoner. Also müsste es ja Prisoner sein, oder?
Ja,
nicht?
Das Ding ist, man kann da noch was, ja, ob man so selbst in sich gefangen ist und sowas, ne? Das
ist es, aber ist es Prisoner oder Prisoners?
Prisoners.
Prisoners, Plural. Ja, ja. Okay.
Und
ja,
die Sandkörner in dem Sandkasten, die sind auch in diesem Film gefangen. Deswegen sind es mehr.
Ja, mehrere. Ja. Du hast Orsandini gesehen, da, ne? Haben wir vor kurzem drüber gesprochen. Ja. Den, die Frau, die singt, von, ja, Denis Villeneuve. Hol ihn nach. Der ist fantastisch.
Ich weiß, das ist nicht sein Regiedebüt.
Nee.
Das ist aber so ein Film, ich will den auf Blu-ray haben, aber du kriegst den in Deutschland ums Verrecken nicht auf, ja, Blu-ray. Oder du gibst halt 20 bis 30 oder 40 Euro.
Ja, du kannst den importieren lassen. Ja, ja, aber das kann man machen.
Ich weiß nicht, wie das geht. Diese Technik.
Ich verstehe, dass du das Geld nicht ausgeben willst. Ne? Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich kann dir nur sagen, bei dem Film lohnt es sich.
Mhm. Das steht auch immer noch auf meiner Liste.
Ist es wert.
Ich habe auch Enemies nie gesehen.
Oh.
Von denen.
Nee, da ist Enemy.
Enemy.
Oh. Nein! Ah, dieser verdammte Mann, er kriegt einen immer.
Ich finde den nicht so stark wie seine anderen in der Zeit. Aber
ja. Vielleicht heißt er der zweite, also der dritte Dune-Teil heißt Dunes.
Dunes, ja.
Und heißt Arrivals, ne?
Ja. Arrivals. es gibt nur Sequel zu Prisoners, also Prisoners.
Aber mit Z.
Das wäre saulustig, wenn jetzt zu so Orson diesem Clou ein Sequel rauskommen will mit die Frauen, die singen.
Nee, ich finde das. Das kannst du mal erst weitertreiben. Das ist dann der Pate und der Pates.
Nicht die Paten?
Nein, der
sondern der Pates. Ja. Ja, absolut. Einfach ein S hinten. Das ist bei jedem Titel. Ja. Schindlers Listes.
Scary Movies.
Call me by your names.
Titanics.
Die Partits.
Ja, dieses Spiel können wir eben.
Ja, aber tatsächlich wäre da noch eine Review gekommen, nämlich zu Jake Gyllenhaal. Mhm. Ich könnte ein 5000-Wörter-Essay über Jake Gyllenhaals Haare in diesem Film schreiben.
Oh ja, der hat so einen ganz krassen Side-Cut und dann hatte die so noch zurückgegielt. Noch. Mhm.
Das hat auch was mit mir gemacht damals, ich sag's, wie es ist. Zum nächsten Film. Dieser Film ist einfach die Blaupause für The Mandalorian.
Dieser Film ist die Blaupause.
Ich hätte jetzt an eine Serie gedacht, Lone Wolf and Cub.
Ja, ja, das Manga-Original halt.
Ne? Logan?
Nee.
Dieser Film ist die Blaupause für The Mandalorian.
Wir bewegen uns so in den 2000er Jahren.
Und 2000? Oh, ich war viel früher. So. Okay.
Der Film sieht aus wie eine fucking PlayStation 2 Cutscene. Das ist ein Animationsfilm.
Wie eine PlayStation 2 Cutscene?
Ja.
Ich war gerade bei Leon der Profi im Kopf. Aber okay, dann.
Das ist kein Animationsfilm.
Ja, ja, das war ein Animationsfilm aus den 2000er Jahren.
So.
Mit einem Dad und einem Zögling quasi.
Vielleicht.
Dad-like.
Bei der letzten Review müsstet ihr es eigentlich wissen. Diego war von jedem Furry der erste Crush, denke ich.
Diego?
Von jedem Furry.
Leute.
Ist es Lilo und Stitch oder was? Nein.
Nein.
Was ist
Mann!
Okay, deswegen, da hätte ich gerne Xenia, weil jetzt die wäre aufgestanden.
Oh, war ich da schon zu alt für? War das eine Zeit, in der ich sowas nicht. Weiß es nicht.
Nee, Diego kommt mir sau bekannt vor, aber ich habe jetzt direkt an Zoomania gedacht.
Soll ich sagen, was Diego für ein Tier ist?
Ja.
Ein Fuchs? Nein, Diego ist ein Säbelzahntiger.
Ah, das ist Ice Age. Ach so. Oh, krass, ja.
Ach, stimmt, ja.
Und tatsächlich fand ich diese Review mit dem, dass es die Mandalorian-Blaupause ist, fand ich sehr gut.
Mhm.
Das ist,
Boah, nee, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Hast du Ice Age nie?
Doch, ich hab's gesehen, doch, sogar im Kino. Ja.
Ich sag euch, der Film kann nicht gut sein.
Ah, es ist halt.
Aber Ice Age 2 kommt auch Sand drin vor.
Deshalb ist das der bessere Film.
Okay, nächster Film mit der Review: Eyes Wide Shit.
Eyes Wide Shit, okay. Eyes Wide Shut, aber in schlecht. Oh, ich meine.
50 Shades of Grey?
Ah.
Das ist korrekt.
Ah, okay,
aber die nächste Review ist auch stark. Sie haben nicht mal mehr einen ganzen Penis gezeigt. Was ein Scheißfilm.
Ja.
Ja. Und dann noch, wie kann sie mit einem 1er Abschlusszeugnis nicht wissen, was ein Buttplug ist?
Ja, absolut. Ja. Absolut, der Film ist ein Fiebertraum. Ein Fiebertraum.
Da kann man sich auch noch mal die Kritiken
von Marius
Alper anschauen. Ja,
wir haben alle drei 50 Shades Filme auseinandergenommen, so wie Mr. Steele hier, Anastasia Grey. Ich habe ihren Namen schon komplett vergessen. Wie Mr. Grey, Anastasia Steele, so.
Sehr gut. Okay, der nächste Film. Mann, ich muss echt damit anfangen, diesen Knoblauch-Rasierklingen-Trick anzuwenden.
Knoblauch-Rasierklingen-Trick.
Ich finde, das ist so krass, wirklich so bei dieser Review. Das Bild kommt mir direkt ins Auge.
Knoblauch Rasierklingen. Ich meine nicht, mich an jemals so eine Szene erinnern zu können.
Ah, doch, gleich wirst
du aufschreien. Ich hab den Film gesehen, meinst du?
Ja, 100%. Also ich habe auch wirklich Filme eigentlich ausgesucht, wo ich mir sehr sicher bin, dass ihr die gesehen habt.
Okay. Knoblauch und Rasierklinge.
Also beim nächsten wisst ihr es zu 100%. Soll ich sagen?
Ja.
Wenn Mafia-Männer böse sind, warum sind sie so sexy?
Hä?
Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Ist das Legend oder sowas?
Nee.
Wegen Tom Hardy?
Nee.
Black Mass? Hä, wenn Mafia-Männer so.
Okay, Leute, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, weil diese Szene mit Knoblauch und der Rasierklinge, die ist so prägnant.
Hä?
Okay, letzte Review. Martin Scorsese, danke, dass du Italiener erfunden hast.
Okay, dann.
Goodfellas. Ja, Goodfellas, als sie im Knast sitzen und dann mit der Rasierklinge die
Knoblauch
so
dünne
Schneiden.
Okay.
Ja.
Okay.
Ich habe den schon echt lange nicht mehr gesehen.
Ja, ich auch nicht. Aber ich finde, das ist so eine Szene, die hat sich so in den Kopf gebrannt.
Ja, gar nicht. Bei mir auch nicht.
Okay. Entschuldigung.
Ich war viel neuer unterwegs.
Ich bin bei Goodfellas immer bei der Szene mit Joe Pesci.
Funny. Sehe ich witzig aus. Ich bin immer bei dem, ich weiß nicht warum, weil es einfach so eine geile Plansequenz ist, wo er durch das Restaurant läuft. Ja. Diese Szene die hat sich bei mir ganz tief ins
Herz. Das stimmt, die ist echt auch stark. Wir haben noch 5 Filme.
Geil.
Dann starten wir kurz mit den nächsten Film rein. Ehrlich gesagt, wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich mich einfach vom Tod in seine sanften Arme nehmen lassen.
Wenn ich in dieser Situation wäre?
Es waren auch so sehr viele Kritiken zu diesem Film. Ganz ehrlich, wie sehr willst du überleben?
The Road.
Hier 128 aus.
Und 27
aus. Ja, eine Stunde ab und dann ist es das.
Ah, es ist 127 aus. Okay,
Und dann gab es noch eine Review, die fand ich stark. Das Schauspiel von The Rock war fantastisch.
The Rock, geil.
Stark. 127 aus ist auch so ein Film, den hat man, glaube ich, nur einmal in seinem Leben
gesehen. Ja, das reicht aber auch.
Ja, finde ich.
Ja.
Weil.
Ja.
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 Mehr gibt es da nicht zu sagen.
Nee, gar nicht.
Okay. Dieser Film hat meine Depression geheilt und sie mit voller Kraft wieder zurückgebracht innerhalb von 2 Stunden.
Barbie.
Nee.
Meine Depression geheilt und wieder zurückgebracht.
Innerhalb von 2 Stunden.
Der Babadook. Nee, der ist kürzer.
Dann habe ich eine Review, die in die ähnliche Richtung geht. Hab den Film nochmal geschaut mit der Hoffnung, dass sich das Ende auf magische Weise ändern würde. Leider nicht.
Requiem for a Dream.
Nee. Richtige Person, falsche Zeit.
Ach so, das ist die dritte Review.
Ja.
Richtige Person, falsche Zeit. Anderes Ende. Und es geht in irgendeiner Form um Mental Health.
Ja. Ja, also. Es ist einfach ein sehr trauriger Film. Ein bittersüßer Film, würde ich sagen.
All of Us Strangers.
Nee. Ich hätte jetzt ein Review. Die erfinde ich jetzt selber, aber das ist Mulholland's Drive lieber Zwilling.
Mulholland Drives lieber Zwilling.
Ja. Ist das dann nicht La La Land?
Ja.
Ach so, oh, okay, ja, okay. Ja.
Okay, ja.
Das Ende. Okay, ja. Nun klingelt's, ja.
Okay, sehr gut. Kommen wir mal schnell weiter. Mhm. Wer war noch nicht im Urlaub mit seiner Familie, wenn man auszusehen auf eine Gruppe von Leuten trifft, die erotisch tanzen?
Ist es From Dusk Till Dawn?
Nee.
Oh.
Oh, das, oh der ist gut.
Der hat gepasst.
Ja. Okay, wir sind die Millers.
Nächste Review. Ich finde, da sollte es eigentlich
klar hier, Dings, sein. Infinity Pool?
Nee, auch nicht. Nächste Review ist: Ich liebe es, wenn heiße Menschen super nah aneinander tanzen, weil das erinnert mich an Sex, was toll ist.
Okay.
Es geht wirklich um Tanzen, ist halt wirklich so ein explizites Thema in diesem Film.
Wieder mal Magic Mike.
Ein bisschen älter.
Boogie Nights? Wo sind wir?
Ein bisschen älter als Magic Mike. Boah, nee, ich stehe voll auf dem Schlauch.
Ich auch.
Geht um Tanzen, Urlaub.
The Beach.
Es sollte klingeln, habe ich das Gefühl. Tanzen im Urlaub. Grown-Ups, nein. Wo sind wir?
Oh,
Wir sind tanzen im Urlaub mit der Familie Dirty Dancing.
Das ist korrekt. Rosa hinter der Kamera hat auch schon. Okay. Ich finde, es ist immer so schön zu sehen, Rosa hinter der Kamera, weil wenn sie nickt und weiß schon vor euch, was es ist. Okay. Der nächste Film, dann haben wir nur noch zwei.
Was wäre denn die dritte Review gewesen bei Dirty
Dancing? Da habe ich mich darauf verlassen, dass es nutzt.
Das ist was, wir zwei schaffen. Okay, ja gut.
Nee,
hätten wir wissen sollen.
Es gab noch eine Review, die hätte ich noch in Betracht gezogen, wo Patrick Swayzes Hände beschrieben worden, wie schön die sind. Und da war ich so, vielleicht lasse ich das mal lieber.
Crazy Swayze.
Der nächste Film. Finde jemanden, der sich so sehr liebt, wie die Busfahrer in diesem Film es lieben, in Schulstraßen zu rasen. What?
Transporter. Nee, Speed. Nee. Busfahrer rasen in.
Das ist wahrscheinlich so auch eine Szene, oder?
Mehrere Szenen, aber sehr kurz in diesem Film.
Busfahrer rasen in Spielstraßen.
Soll ich die nächste Review vorlesen?
Okay. Ja. Terminator 2.
Nee. Rachel McAdams hätte Fight Club machen können, aber Brad Pitt hätte nicht diesen Film machen können.
Was nochmal?
Rachel McAdams hätte Fight Club machen können, aber Brad Pitt hätte nicht diesen Film hier machen können.
Achso, Game Night?
Nee.
Ist es Spotlight? Ist es mit Rachel McAdams?
Ja.
Doctor Strange?
Nee.
Ist es Busrasen Rachel McAdams? Mm-mm. Oh, ich mag sie eigentlich total, also sehr.
Soll ich noch die letzte Review vorlesen?
Oh, warum weiß ich das nicht? Das ärgert mich.
Sie ist eine 10, aber kann das Wetter mit ihren Brüsten erspüren.
What? Was? Hä? Bruce Allmächtig.
Nein. Da gehen mir die Reviews
aus. Okay, das ist auch nicht Bruce
Allmächtig. Da gehen mir jetzt auch die Reviews aus.
Rachel McAdams und sie erspürt das Wetter mit
Also nicht Rachel McAdams, aber es gibt eine Figur,
ach so,
die das kann in diesem Film.
Busrasen und Brad Pitt hätte diesen
Film gerade. Das hört sich an wie drei unterschiedliche Filme.
Ja, wirklich. Ja.
Soll ich sagen?
Also eine
Das ist Frau eine Komödie.
Und sie hat sehr spitze, scharfe Nippel oder was wenn in dem Film, wenn es Ich verstehe das mit diesen Brüsten.
Ich verstehe das auch
nicht. Ich habe gedacht, das ist auch so eine prägnante Szene, die man kennen sollte. Ich sag's jetzt einfach.
Okay.
Es ist Mean Girls.
Ah, ja. Okay. Ja.
Gott, die Busse. Ich so lange nicht mehr gesehen.
Boah, was ist denn das für eine Busszene? Ich habe den Film tausendmal gesehen. Ich habe den sau oft gesehen.
Ich will nicht spoilern, aber die Busse fahren da sehr schnell. Und hier, Regina George wird ja auch zum Schluss überfahren.
Ah ja. Okay, sorry, hatte ich wirklich gar nicht. Hast du den jemals gesehen?
Das ist so lange her. Ich kann mich nicht mal mehr ein Bild draus
hätte. Ich hab den voll auf Freunden gezeigt, weil den niemand gucken will, weil der so als Frauenfilm, was auch immer.
Hat er nicht den Untertitel Vorsicht bissig?
Genau, der ist Vorsicht bissig im Deutschen. Und der ist mega sehenswert.
Der ist auch Girls Club im
Deutschen. Girls Club
Vorsicht. Also hieß er kurzzeitig mal. Ja, dann kommen wir zu der letzten Review. Also zum letzten Film und die Review, die erste, die ist schon stark. Ich habe einen Penis. Natürlich liebe ich diesen Film.
Expendables.
Top Gun Maverick.
Ist es entweder so ein testosterongeladener Actionfilm oder ist es halt ein Film mit sehr vielen nackten Körpern oder sowas? Ich habe einen Penis, also.
Soll ich den nächsten
Review
machen? Wurde definitiv für 14 Jahre alte Jungs gemacht, aber lässt sich gleichzeitig auch wie ein 14-Jähriger fühlen, was ziemlich spaßig ist.
Taschengeld.
American Pie.
Nee. Es ist ein Bei der letzten Review ist es jetzt. Leute, ist es schwul, in die Träume von deinem Bro zu gehen?
Hä? Habe ich diesen Film gesehen?
In die Träume von deinem Bro zu gehen?
Ja.
Inception?
Es ist Inception.
Ah ja.
Okay.
Ja, ich meine, das mit den Träumen war klar, aber ich war halt wirklich
ist halt ein Film-Bro-Film.
Ja, ich habe einen Penis, natürlich mag ich den, aber ich dachte halt wirklich an einen Film, in dem man irgendwie viele nackte Frauen sieht oder so.
Nee, ich fand's halt nur funny, also ich muss mich auch eine Schwierigkeit ja immer schneiden. Also,
und abnehmen. Es kommt Schnee drin vor.
Es kommt Schnee drin vor.
Ja.
Aber das Sand?
Glaub nicht.
Oder? Doch, am Strand, er liegt am Strand.
Ja, stimmt. Und es geht ja auch um Träumen, ne? Schlaf in den Augen, Sandmann.
Oh, ja. Aber zählt es offiziell als Sand, würdest du es behaupten?
Ja, in meiner Welt schon.
Oh, danke, Lenny, das hat sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht.
Ja, ich fand es sehr schön zu sehen, wie er manchmal auf dem Schlauch steht.
Und wer hat gewonnen?
Ich glaube, die Liebe.
Ja,
heute ist Valentinstag, stimmt. Deswegen hat die Liebe gewonnen.
Die Freundschaft hat gewonnen.
Ja.
Das finde ich sehr schön. Danke, Lin. Das hat wirklich großen Spaß gemacht.
Ja, ich finde es halt wirklich spaßig, weil auf Letterboxd sind halt wirklich sehr viele weirde Sachen gehen da ab, aber ich lieb's.
Ja.
Deswegen.
Einsätzige, horny Reviews findet man dort zuhauf.
So, aber wir machen noch weiter im Text, denn wir reden heute auch noch über die großen Filmstarts.
Ja.
Und ich habe hierfür ein bisschen was vorbereitet, denn es geht um einen ganz besonderen Filmstart. Und dafür, also der heißt Hundreds of Beavers, und das ist ein Film, in dem es um Slapstick geht, und ich wollte dafür erstmal so ein bisschen, weil es mich so sehr brennend interessiert hat, warum dieser Film eigentlich so besonders ist oder was Slapstick eigentlich so ausmacht.
Ich möchte aber kurz den Leuten da draußen sagen, Hundreds of Beavers ist ein winziger Film. Der ist letztes Jahr auf diversen Filmfestivals gelaufen. Wir haben ihn gesehen auf dem Fantasy Filmfest. Und wir wurden bereits von den Veranstaltern im Voraus so gewarnt, in Anführungsstrichen. Lasst euch Hundreds of Beavers nicht entgehen. Das ist der Film des Festivals dieses Jahr. Und alle sind total begeistert von dem. Und der ist wirklich crazy. Und ich persönlich habe den Film gesehen und war hin und weg. Es ist irre, es ist wirklich unglaublich. Der Regisseur und Drehbuchautor und Hauptdarsteller, hier, wie hieß er, sorry, du hast es gerade bestimmt parat, wie der hieß, dieser
Mike Cheslick,
hat irgendwie $150,000 über Jahre hinweg aufgetrieben, und das klingt nach viel Geld, ist aber für so einen Film wahnsinnig wenig, vor allem einen Film mit so vielen Effekten wie diesem hier. Es geht um einen Trapper,
ja,
der sich mit Hunderten von Bibern anlegt,
ja,
und versucht sich da durchzusetzen, um so eine Frau zu für sich zu gewinnen. Das ist so ungefähr die Handlung.
Das kann man so sagen, ja.
Und da jagt wirklich ein Running Gag den nächsten, ein Slapstick Gag den nächsten. Es ist ein Film, bei dem ich wirklich Bauchschmerzen hatte vor Lachen. Und ich habe wirklich lange, lange nicht mehr einen Film gesehen, der so eine hohe Gagdichte hat und so rasant ist. Der ist mit seinen Stunde 50 oder wieder wie lang der ist, sicherlich so locker eine halbe Stunde zu lang. Aber, also lasst euch davon nicht aufhalten, das ist ein so fantastischer Film, und der startet diese Woche in den deutschen Kinos.
Und ich glaube, ich habe auch wenige Filme gesehen, die mich so sehr an ein Spiel erinnert haben. Weil
ja,
innerhalb des Films bekommt er immer neue Gegenstände, muss das freischalten. Und man sieht das auch so als Zuschauer,
ja,
was so als nächstes ansteht. Und das baut auch alles so aufeinander auf. Das auch, wie das alles so ineinander verwoben ist und die ganzen Ideen, wie das dann,
ja,
wie er versucht, diese Biber zu jagen und sowas.
Ja.
Das ist so ein Brainfuck, wenn man sich das zum ersten Mal anguckt.
Also aber ich glaube, so um das mal zu verstehen überhaupt, ist es ein Animationsfilm? Nein, es ist halt wirklich,
nee,
es ist ein wirklicher Film, wo Menschen eben in so Biberkostümen stecken.
Ja,
und ganz billig.
Genau, ja, es ist ganz billig, aber so gewollt billig, und es ist wirklich fantastisch. Also
ohne Dialoge, ohne ein gesprochenes Wort.
Naja, also doch schon. Also es gibt ja ein paar Gags, so, die mit gesprochenen
Wörtern
so zu tun haben.
Hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel.
Ja, aber das
wird, glaube ich, sehr wenig.
Es sind mehr Geräusche und Ausdrücke, und hier und da ist so der ein oder andere Wortgag drin.
Ja, und das Lustige ist auch, die haben diese Kostüme über online bestellt, einfach von irgendwelchen Kostümshops. Und die hatten auch nur so, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber so 5 oder 6 Biber-Kostüme, dann irgendwie 2 Hundekostüme, ein Pferdkostüm und so. Und es kommen halt wirklich Hunderte von Bibern darin vor. Also das gibt einem auch vielleicht ungefähr ein Gefühl dafür, wie viel hier auch getrickst wurde. Und diese Effekte sind halt einfach fantastisch. Und es sieht alles so handgemacht, und da steckt so viel Liebe und Handarbeit in diesem Film. Ja. Und ich wirklich, jeder, der diesen Film gesehen hat, mit dem ich gesprochen habe, war begeistert von diesem Film. Und der ist fantastisch.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Film, das ist so ein Film von der Sorte, sowas hat man noch nie gesehen.
Ja, ja, total.
Definitiv.
Und es hat auch so was von einem, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber so ist es überhaupt nicht gemeint, aber von einem richtig starken YouTube-Sketch.
Ja.
So, das,
ja,
ist so wirklich so dieses,
ja, so diese auf 2 Stunden gezogen.
Ja, genau, diese Greenscreen-Effekte und auch die Länge. Ich würde da mitgehen, so. Also für mich ist das eigentlich so von der Idee, weil dieser Mike Cheslick hat auch so tausende Slapstick-Filme gefühlt angegeben, die so Inspiration für diesen Film sind. Also wirklich so von Anfang der Stummfilmzeit, wo ja eben so Slapstick
und sowas.
Genau, so ein Mittel war, um Comedy überhaupt darstellen zu können, weil zu stummen Filmzeiten hat man mit Board nichts darstellen können, deswegen war so
Slapstick so. Also Zwischentitel, aber da, hast du ja gar keinen Potenzial für
irgendwelches
Timing oder sowas.
So, und da schöpft er halt so sehr viel draus, eben auch dann aber auch aus Zeichentrickfilmen, wo man mit Slapstick sehr viel machen konnte, zum Beispiel einfach so physikalische Gesetze so außen vor lassen. Und,
ja,
und darauf baut dieser Film. Also es ist halt wirklich so dieses, wirklich alles aus der Geschichte von Slapstick-Filmen so in einen Film gepresst, und es ist,
ja,
perfekt.
Man darf ja auch Slapstick nicht missverstehen irgendwie als dummer Humor, weil sicherlich
nicht
arbeitet Slapstick mit Dummheit als Stilmittel. Gleichzeitig kann es ja auch so viel aufdecken. Also nimm mal so ein Beispiel wie Dodgeball von und mit Ben Stiller. Ein unfassbar Also ein sehr slapstickhafter Film. Ich liege am Boden vor Lachen, wenn jemand einen Schraubenschlüssel in die Eier geworfen bekommt, aber gleichzeitig parodiert es ja auch einfach den Sportfilm und zeigt die Mittel des Sportfilms auf so eine sehr karikatureske Weise. Und genauso auch so ein Film wie Nackte Kanone, der ja im Prinzip so sehr inspiriert ist vom Kriminalfilm so der 20er und 30er oder allgemein so von diesem Cop-Genre. Und da aber eben sehr viel aufdeckt, wie diese Genres funktionieren. Und ich finde so Humor, so die witzigste Form des Humors ist es, also Humor ist, wenn eine unausgesprochene Wahrheit, die im Raum steht, ausgesprochen wird. Also das ist eigentlich das, warum wenn Comedy funktioniert. Wenn so eine Wahrheit, die im Raum steht, die irgendwie niemand irgendwie auf dem Zettel hat, gerade die laut ausgesprochen wird. Und das kann auch Slapstick, weil Slapstick ist ja auch sowas wie ein Tanz, eine Choreografie, es geht um Timing, es geht um Präzision und sowas. Und das, ja, deswegen habe ich ein Problem damit, wenn man irgendwie sagt, oh, das ist aber dämlich. Ja. Weil das ist es eben nicht.
Und auch bei Slapstick ist es auch so, dass du, ne, du brauchst keine Sprache, um das rüberzubringen. Ja, das ist so, du musst ja nicht mal, theoretisch musst du nicht mal lesen können, du musst einfach nur schauen können.
Aber das ist ja so ein Film, also rein theoretisch Slapstick, das Genre, das die gesamte Welt verbinden könnte.
Weil absolut.
Also dieses, es funktioniert so ohne Worte und das ist das eigentlich, wo alle drüber lachen können. Und das finde ich auch so schön eigentlich daran.
Absolut. Es ist auch, wenn du das ist ja auch so ein ewiger, eine alte Binsenweisheit, so die eine Sache, über die alle Menschen irgendwie, ne, in allen Zeiten so, reise, egal in, auf welchem Kontinent, egal in welcher Zeit, ein korrekt platzierter Furz ist etwas, worüber jeder lachen kann.
Ja.
Aber es ist halt wirklich so, der Kontext entscheidet. Wenn der aber so richtig platziert ist, im richtigen Kontext, ist es, glaube ich, kann da jeder drüber lachen.
Auf jeden Fall.
Da brauchst du auch keine gemeinsame Sprache für oder sonst was. Während halt ein Film wie Deadpool und Wolverine zum Beispiel, ich will jetzt nicht sinnlos haten, ich fand den ja auch sehr witzig und unterhaltsam, aber ich glaube halt wirklich, dass das so ein Film ist, der in 5 Jahren schon wieder outdated sein wird.
Wohingegen Fürze zeitlos sind.
Absolut, absolut.
Nein, aber ich finde das auch so toll, weil Slapstick eben so ein Genre ist, das so in den Anfängen des Kinos ja eigentlich behaftet ist oder auch seinen Ursprung noch im Theater hat.
Ja.
Denn Slapstick, das kommt aus dem Theater, war eigentlich so ein Schlagstock, mit dem du dich so laut geschlagen konntest und dann so ein Comedy-Element erzeugen konntest. Und das hat halt mit den Jahren auch immer abgenommen. Also es gibt so keine reinen Slapstick-Komödien mehr. Also es ist halt sowas, was noch irgendwie so in Actionfilmen, zum Beispiel in Jackie Chan-Filmen, ja sehr häufig vertreten ist, immer noch so, wo das dann ins Genre-Mix ist. Aber reine Slapstick-Filme gibt es gar nicht mehr so häufig. Und deswegen finde ich so Hundreds of Beavers so schön, weil der wirklich nochmal so, ey, so eine Liebeseinklärung an den Slapstick-Stil ist.
Ja, ich habe so ein bisschen Kriegsflashbacks gerade, weil ich an eins der ersten Seminare aus meiner Uni-Zeit denke, über die Commedia dell'arte. Ich glaube, da ist es war so Italien, 16. Jahrhundert. Da,
16. Das, bis 18.
Jahrhundert. 16. bis 18. Jahrhundert, ja, das war so, zum Beispiel das Wort Harlekin, das kommt daher vom Arlecchino und sowas. Und das war ein unheimlich schwieriges Seminar, fand ich immer. Sehr schwer greifbar, weil wir sehr viel theoretisch über dieses Theater gesprochen haben, das halt sehr mit Slapstick arbeitet und mit Körperlichkeit. Also das war in Italien so eine Art Straßentheater, wo halt wo es so ganz feste Rollen gab und immer wieder dieselben Figuren, die aber unterschiedliche Stücke ausgespielt haben. Und das hatte immer eine Botschaft und so weiter. Und das war sehr viel auch körperlich und mit Slapstick und so weiter. Und es gab den Arlecchino, dann gab es irgendwie die Frau, deren Namen ich vergessen habe. Und dann noch so diesen Pantoleo oder so. Ach, irgendwie so hieß der, so eine Art Narr. Und genau, und da hat sich das Publikum immer irgendwie in eine dieser Figuren hineinversetzen müssen. Und das war so ja sehr slapstickhaft auch. Und ja, da habe ich so ein bisschen gerade Flashbacks bekommen davon. Aber
es ist spannend. Leid.
An die gute alte Zeit.
Die gute. Ja. Die gute alte Zeit. Aber ey, ich finde wirklich so, ihr solltet euch Hundreds of Beavers auf jeden Fall anschauen.
Unbedingt.
Es ist so, ich glaube, ich habe auch mal ein Making-of mir davon angeguckt und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Arbeit da so reingeflossen ist.
Ich finde das gar nicht so erstaunlich, weil ich finde, das sieht man im Film.
Ja, also man sieht es.
Gerade in dem Finale.
Ja, total, aber ich finde es trotzdem so toll zu sehen, wie die das so wirklich gemacht haben. Und das ist, ich finde es wirklich, wirklich fantastisch. Und ich will hier auch nochmal den Hauptdarsteller loben, Ryland Brixen Cole.
Ach, das war gar nicht dieser Mike Cheslick.
Nee, das war nicht Mike Cheslick, aber dieser Ryland Brixen Cole, der hat auch am Drehbuch mitgeschrieben.
Mhm.
Und ich finde, das ist so ein, der einfach diese Expression, die er halt eben hat, das ist wirklich fantastisch.
Wir kritisieren ja auch immer wieder Filme, wenn sie generisch sind oder wenn Studios irgendwie den immer wieder selben Film rausbringen und da man da einfach spürt, dass das ein Cash Grab ist und so weiter. Und dieser Film ist halt das polare Gegenteil davon. Es ist so ein kreativer Film und da steckt so eine unglaubliche Detailarbeit und Liebe für das Medium drin. Und das ist ein Film, der nicht umsonst gerade um die Welt geht, bei dem schmalen Budget und so. Also das ist wirklich ein ganz großer Tipp.
Ja, und es ist ja auch eine Kunst, überhaupt so einen langen Film zu erzählen, ohne Dialog einzusetzen. Also du musst das ja erstmal durch die Bildsprache, durch alles, musst das ja so erklären und nicht einfach das so hinwerfen in einem Dialog.
Absolut. Oder du packst halt einfach ein bisschen Sand rein, dann ist das auch gut.
Aber
ja,
deshalb kam kein Sand drin vor.
Ja, das weiß das. Deshalb ich mag ihn nicht. Nein, ich bin super.
Aber ich frage auch alleine die Idee, wie mit dem Titel des Films umgegangen wurde, wie der eingebaut ist, fand ich auch stark.
Mhm. Das, ja, stimmt.
Das ist, ja, wirklich, also sind hier sehr viele Gags drin, aber ich kann das so verstehen, es wiederholen sich halt auch wirklich, wirklich sehr viel und wie Alper schon gesagt hat, eine halbe Stunde kürzer und dann wäre das wirklich ein 10 von 10 perfektes Ding gewesen.
Ja.
Aber ich verstehe trotzdem, was da alles gemacht wurde. Natürlich ist es dann so, Kill Your Darlings möchte man wahrscheinlich auch nicht bei diesem Film.
Das ist, glaub ich, hätte man aber vielleicht tun sollen, ja.
Ja, aber ich fand den auch wirklich, wirklich sehr, sehr.
Aber das ist Meckern auf allerhöchstem Niveau.
Also für mich ist es so eine 9 von 10.
Ja, ja,
einfach wirklich, die Idee ist so fantastisch.
Ja.
Stimme ich zu. Aber Jonas, es gibt noch einen Film mit einer fantastischen Idee.
Der auch mit dem Wort Hund beginnt, genauso wie Huntritz auf Beavers.
Ja, und der Film heißt Hundschuldig. Ich bin auf den Film aufmerksam geworden, weil wir
wegen des Posters.
Wir bekommen ja immer wieder so Pressemails mit so Startmeldungen oder mit Poster oder alles Mögliche. Und dann kam dieser Begriff, kam in mein Blickfeld, Hundschuldig. Ich habe gedacht, was ist das für ein bescheuerter Titel?
Ja.
Ist er ja auch, Hundschuldig. Weil im französischen Original heißt der Le Process du Chien, also der Prozess des Hundes. Der heißt auch im Englischen Dog on Trial. Und im Deutschen haben sie sich dazu entschieden, das in Hundschuldig umzubenennen. Und ich finde, wenn man das liest, denkt man, das ist irgend so eine Kinder-Animationskomödie. War so meine erste
Komödie, Situation. Auf jeden Fall. Vor allem aber, also die haben sich wahrscheinlich gedacht, der Prozess des Hundes, oder der Prozess mit dem Hund oder
so. Das klingt zu ernst.
Ne? Aber da ist halt auch wirklich auf dem Poster ein Hund in Handschellen. Also
Und die Pfoten sind so überkreuzt, oder? Wenn ich das habe ich das falsch?
Ich glaube nicht, die sind so nebeneinander, aber halt in Handschellen so ganz nah beieinander.
Ja.
Und neben dem Hund ist halt seine Anwältin. Um die geht's dann auch in dem.
Die Anwältin ist aber kein Hund.
Nee, die ist kein Hund. Die setzt sich nur für Kosmos ein, so wie der Hund heißt. Und genau, dieser Hund muss vor Gericht, nachdem er 3 Menschen gebissen hat. Und genau.
Also hat das so was Absurdes? Also ich meine.
Ja, schon.
Oder hat das ein, irgendwie. Wird das
es hat so ein. Es, der Film hat immer wieder so einen ernsten Kern, aber es ist eine Komödie.
Ja.
Es ist alles schon sehr auf witzig gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich den Film insgesamt auch nicht so witzig fand.
Mhm.
Und da geht es halt um diese Anwältin. Diese Avril heißt die und die ist Anwältin für aussichtslose Fälle. Und die verliert einen Fall nach dem anderen. Und den nächsten Fall will sie aber unbedingt gewinnen. Und dann kommt halt plötzlich ein Mann mit seinem Hund her und sagt, der Hund wird eingeschläfert, wenn du mir nicht jetzt hier raushilfst.
Oh.
Und sie soll dann eben den Hund verteidigen, der halt schon 3 Menschen gebissen hat.
Oh Gott, ich
halt
darf
die Einschläferung bevorsteht.
Oh Gott, ich darf diesen Film nicht gucken.
Der Film hat witzigerweise auch in Cannes einen Award gewonnen.
Hm.
Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Palm Dog Award. Der wird im Rahmen der Filmfestspiele von Cannes verliehen an animierte und Live-Action-Hunde seit 2001.
Aber die Filmfestspiele von Cannes sind doch erst jetzt im Mai.
Ja, aber das ist von,
ist das von letztem Jahr schon? Ist das von so alt ist der Film?
Genau.
Aber kommt jetzt erst in Deutschland raus.
Ja, und zum Beispiel diesen Palm Dog Award, das fand ich so faszinierend, dass Hunde so einen extra Award gewinnen.
Das hat aber doch bestimmt aus Anatomie eines Falls der Hund doch auch gewonnen.
Ja, der hat das gewonnen. Lamb, da war auch ein Hund mit dabei, der hat dann auch gewonnen. Patterson, Once Upon a Time in Hollywood. Ich musste ja auch so, wo kamen da die Hunde drin vor? Aber die haben anscheinend gewonnen.
Once Upon a Time in Hollywood, von Brad Pitt.
Ah!
Der wirft doch sogar mit dem Hundefutter, mit der Dose.
War doch ein Schäferhund, oder?
Ich weiß nicht mehr, was das für ein Hund war, aber der wirft, der hat einen Hund und wirft ja auch dieses Hundefutter, diese Dose, einmal gegen den Kopf.
Ja. Und das bei Hundschuldig ist es auch so, dass der Film behauptet, dass das auf wahren Begebenheiten basiert.
Mhm.
Ich habe dazu recherchiert, ich habe aber irgendwie nicht wirklich was gefunden. Das fand ich ein bisschen
sketchy. Ist einfach straight gelogen.
Ja.
Argo.
Ja. Aber insgesamt, ich habe mich sehr auf den Film gefreut, einfach weil ich dieses Poster so toll fand. Ich fand den Trailer, der sah sehr interessant aus. Der Titel ist 10 von 10. Der Film ist auch nur 81 Minuten lang, deshalb ist
das ist halt schon ein starkes Argument, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Dieser Filmhund, der heißt Cody. Der ist mega süß. Der ist halt einfach so ein Scene-Stealer. Oh. Jedes Mal, wenn der vorkommt, denkst du so,
Oh Gott, ich muss diesen Film sehen.
Und es gibt halt auch so extrem absurde Situationen vor Gericht, wo er dann zum Beispiel so ein Soundboard aufgebaut hat mit so verschiedenen Begriffen wie Huhn, Mama. Und dann bekommt er halt vom Richter so eine ernste Frage gestellt. Dann sagt er so, Huhn, Herrchen, Wasser.
Ja.
Das ist aber halt diese Gags, die sind dann, wenn man
Der
Trailer gesehen hat, sind halt, das sind schon die besten Gags mit drin.
Kann Trailer gucken.
Ja.
Wie hieß der Hund?
Cody.
Cody arbeitet ja bei seinen, also wenn er mit dem Richter kommuniziert, genauso wie wenn du deine Filmwissenschaftstheorien erarbeitest.
Sand.
Qualität.
Gut.
Film, ja, genau.
Ja, also andererseits stellt der Film aber auch so ethische Fragen, zum Beispiel halt, wie wir mit Hunden umgehen, welche Rechte sie haben. Und im Film wird es halt so erzählt, der Film spielt in der französischsprachigen Schweiz. Und da ist es dann so, dass Hunde als Sache zählen und als Gegenstand. Ja. In Deutschland ist es ja anders, ich habe das nochmal geguckt. In Deutschland, laut BGB, sind Tiere Mitgeschöpfe, die Schmerzen und Leiden empfinden.
War es in Deutschland nicht mal anders, dass auch hier
Das habe ich nicht recherchiert, aber das kann könnte sein, gut sein.
Ich meine, dass es mal so war, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, insgesamt, der Film endet sehr abrupt. Das fand ich nicht so gut.
Länger sein können,
er hinterlässt halt sehr viele lose Enden. Da werden halt manchmal so Themen aufgegriffen.
Der Fall, also du weißt, kennst das Urteil einfach nicht, oder was?
Doch. Ich kann euch nachher auch, wenn ihr den Film
Nee, ich will ihn sehen.
Okay. Ich will ihn wirklich sehen. Dann erzähle ich euch nichts dazu. Genau, es gibt so eine super weirde Dynamik zwischen Avril und ihrem Chef, die einfach so anfangs aufgebaut wird, die dann überhaupt gar keine Rolle mehr spielt.
Ach, die Franzosen.
Ja. Und die Antagonistin ist eine Anwältin der Anklage. Und die ist halt so komplett überzeichnet. Die ist so ein Mix aus Marine Le Pen und Donald Trump.
Okay.
Ist halt Anwältin und Politikerin. Und Medien spielen auch eine große Rolle in dem Film, weil das sorgt natürlich für Aufsehen, dass ein Hund vor Gericht steht. Und dann sagt sie so populistische Botschaften wie, dieser Hund ist frauenfeindlich. Oder sowas wie, wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir müssen diesen Hund töten.
Wow.
Und dann gibt es so Beifall und so.
Das klingt wie Juror Number Two.
Ja. Der Film hat so viele Sachen halt versucht so reinzupacken in die Handlung. Aber in 81 Minuten kriegst du das halt nicht richtig durch. Das wird immer nur so angetastet. Und ich glaube, der Film wäre besser gewesen, wenn er nicht so viele Komödienelemente gehabt hätte, sondern vielleicht auch mehr Drama-Elemente.
Das ist wirklich genau wie in Juror Number Two. Da gibt es auch die Staatsanwältin, die gespielt wird von Toni Collette. Die ist auch politisch aktiv und tritt, glaube ich, für die Republikaner an. Und sie heißt Faith mit Vornamen und hat auch die ganze Zeit so Slogans aller We Need Faith und sowas. Das, was du gerade erzählst, klingt wie die überzeichnete Version von Faith.
Ja, aber sie sagt dann auch so, ja, sie hat auch selbst einen Hund und wenn der beißen würde, würde sie ihn auch einschläfern. So,
natürlich.
Auf die Tour. Und es gibt dann halt auch noch so andere absurde Situationen, die dann halt dem Film auch so die Ernsthaftigkeit nehmen. Ich hätte so ein bisschen mehr Ernst in dem Film.
Ach, tatsächlich, nicht stören die Comedy-Elemente.
Aber wie gesagt, der war gar nicht so lustig.
Ja, genau. Also es gibt dann schon so, da gab es noch eine Situation, die fand ich auch, da ist dann plötzlich ein Rabbi, ein Imam, ein Priester, eine buddhistische Nonne, eine Ethologin, ein Philosoph und ein Psychiater vor Gericht. Und die sollen halt ausdiskutieren, ob dieser Hund sich seiner Schuld bewusst sein kann.
Mhm.
Und das ist halt nur so eine kurze Szene, es wird immer nur so angerissen, dann spielt es auch wieder gar keine Rolle.
Okay.
Verstehe.
Ja.
Oh, der arme Hund. Ist, der kriegt einen Kinostart, ne?
Der startet diese Woche.
Ja.
Ja, gut. Unschuldig. Die wichtige Frage ist aber diese Woche, die wir uns stellen.
Du hast so eine Frage ins Skript geschrieben. Jonas, ist dieser Film Anatomie eines Falls für Hunde?
Ist er das?
Hat er doch gefragt.
Nee, das ist eher das Gegenteil.
Schade. Aber die wichtige Frage ist, würde Captain America seinen Hund einschläfern lassen?
Niemals.
In dem neuen Captain America Brave New World,
ja,
der diese Woche gestartet ist.
Ja, wir haben da leider diese Woche, ich habe schon mal ein ganzes Video drüber gemacht, das leider von vielen auch meiner Meinung nach nicht, also viele waren da auch sehr kritisch gegenüber meiner Meinung, aber ich stehe dazu, also ich finde es wieder sehr schwierig, wie der Film bekommt eine Pressevorführung, in der die Presse den Film sehen darf, um darüber zu berichten, um darüber zu sprechen und so weiter. Das ist eigentlich immer so wahrgenommen worden als eine Win-Win-Situation für alle. So die Presseleute oder auch ne, Leute wie wir, Film-YouTuber, wie auch immer man es nennen möchte, kriegen die Möglichkeit, den Film vorab zu sehen, um darüber zu sprechen, um den zu um darüber Videos zu machen oder Artikel zu schreiben, was auch immer. Aber auch hier wieder ist wirklich das Problem, der kommt einen Tag vor dem Kinostart. Und das ist einfach nicht viel Zeit. Vor allem, es ist ein Vorurteil und es ist dieses Klischee, aber oft ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, je kürzer die Pressevorführung vor dem Film ist, desto schlechter ist der Film. Oft wird das immer so dahergesagt, die Pressevorführung ist wieder kurz vor knapp, das heißt, die haben ganz wenig Vertrauen in den Film. So, das ist, oft hat sich das als falsch herausgestellt. In dem Fall, also bei den ersten Testvorstellungen und so weiter, soll der Film angeblich enttäuscht haben. Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung, wir haben den Film noch nicht gesehen, wir sehen den erst morgen.
Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber schon unsere
Kritik. Ja genau, das ist ein bisschen verwirrend.
Ja, weil diesen Podcast mussten wir, weil die PV halt so kurz vor knapp ist, mussten wir den Podcast ein bisschen früher drehen. Das heißt, es ist jetzt eine weirde Situation, das heißt, wir haben den Film noch nicht gesehen zu diesem Zeitpunkt.
Sehr seltsam, das ist Inception, Leute. Ja,
deshalb solltet ihr jetzt die Kritik anschauen, genau. Weil dann werden wir mit Weisheit besandet sein.
Ja. Alper, was willst du hier einen kleinen Spoiler machen? Was denkst du, wie viele Punkte du
kriegst? Nein. Jonas macht das gerne. Ich sag nur,
ich habe mich da mal in die Nesseln gesetzt, weil ich bei Dune gesagt habe, das ist eine 10 von 10. Und bei Dune Part 2, dann mochte ich den doch nicht so sehr. Mhm.
Ja, was weird ist. Was sehr, sehr weird ist, dass du den Film nicht so sehr magst wie alle anderen auf diesem Planeten. Aber Harrison Ford spielt mit. Er spielt ja den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und ich bin immer dabei, wenn Harrison Ford dabei ist.
Er spielt mal wieder den Präsidenten.
Ja, auf jeden Fall.
Endlich.
Seine Paraderolle. Vor allem, ich finde es so lustig, vor kurzem ist eine Nachricht bekannt geworden, ich weiß nicht, ob die schon länger bekannt ist, dass Robert Pattinson beim Dreh von Tenet die meiste Zeit überhaupt keine Ahnung hatte, was er da spielt und was abgeht. So, weil er das Drehbuch einfach nicht verstanden hat und es wird ja auch nicht chronologisch gedreht und so weiter. Ja. Ne? Und deswegen meiste Zeit einfach nur vertraut hat, dass Christopher Nolan schon weiß, was er tut.
Ja.
Und Nolan hätte wohl auch ihm gesagt, so denk einfach nicht drüber nach, mach's einfach. Okay. Und irgendjemand hat dazu gepostet online, ich fand das sehr witzig, so muss sich Harrison Ford am Set von Captain America Brave New World fühlen. Ja. Weil sicherlich hat der keinen einzigen Film im MCU gesehen.
Nee.
Ich bin gespannt drauf. Ich hab Bock drauf. Ich mag Anthony Mackie sehr und den Falcon in der Rolle zu sehen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich wollte heute auch noch so ein paar Comics lesen zur Vorbereitung. Es gibt ja auch die Sam Wilson-Reihe von Captain America. Das sind 24 Ausgaben. Ich schaffe das sicherlich nicht heute. Aber bin da auch sehr gespannt auf den Film tatsächlich. Obwohl, hype-mäßig habe ich das Gefühl, kommt der so gar nicht
an. Nee. Ist aber halt auch, ne, Chris Evans war, glaube ich, schon so der Captain America.
Ja,
das ist auch einer der ersten MCU-Filme, die rauskam.
Und es wirkt auch jetzt so ein bisschen so, dass das so dieser letzte Film der aktuellen Phase ist und dass es wirkt so dieses, okay, wir lassen die jetzt so auslaufen und dann starten wir das ab Mitte des Jahres so wirklich und das ist so gefühlt der letzte Film und dann.
Ja, aber ich bin auch gespannt, wie die das erzählen. Also, dass dann, dass jetzt Steve Rogers nicht mehr Captain America ist und plötzlich der Falcon Captain America, wenn man die Serie nicht gesehen
hat. Wenn man die Serie, Falcon and the Winter Soldier nicht gesehen hat. Ja, die müssen das ja. Aber das wird einfach ein kurzer Shot sein, glaube ich.
Ja, bestimmt.
Aber ich meine, es wird. Also eigentlich ist es ja ein Weichensteller fürs. Wow, kurz, Körper kurz. Oh Gott. Rebelliert. Es ist ja ein Weichensteller eigentlich auch für die Zukunft des MCUs. Die Thunderbolts, also ne, Thunderbolts kommen irgendwie in einer gewissen Weise drin vor. Wo ich halt auch noch nicht weiß, wie genau das erzählt wird. Secret Society und sowas hier. Giancarlo Esposito spielt
auch mal wieder
Sidewinder.
Aber ich bin auch so dafür, dass die Eternals auch irgendwie vorkommen, dass die auch mal wieder was zu
kommen haben. Harry Styles sein Comeback endlich feiert auf der großen Leinwand.
Red Hulk. Passiert, glaube ich, sehr viel in dem Film, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das erzählen.
Ja, und das ist ja auch Harrison Ford, ne?
Ja, genau.
Ist ja
genau.
Bin gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Aber ich bin schon nicht mehr so gespannt. Ich sehe hier gerade auch so, 5 Leute haben an diesem Film geschrieben. Ist das Standard beim MCU eigentlich? Nee, ne?
Weiß ich nicht so genau.
Ist auch nicht mehr. Aber ich bin wirklich gespannt.
Ich auch.
Aber, glaube ich, auch nicht gehypt.
Ich glaube, bei Sandfilmen schreibt es immer nur eine Person.
Ja. Ist Brave New World, was haltet ihr von dem Titel?
Also, Ich weiß nicht, wie sehr er auf das Buch anspielen soll. Brave New World, der Science-Fiction-Klassiker. Ja.
Der Science-Fiction-Klassiker.
Also, ich hätte mich auch drüber gefreut, wenn der Titel einfach nur gewesen wäre Brave New World und das wäre eine Verfilmung gewesen des Romans.
Habt ihr den Brave New World-Film mal gesehen?
Nee.
Doch.
Es gibt doch auch, gab es nicht vor ein paar Jahren, das ging komplett unter, eine Serie,
zu Brave New World
mit Roman. Michael B. Jordan? Oder
Fahrenheit, ja.
Okay. Aber ich gucke gerade mal, ob es eine Show gibt.
Habt ihr das Buch mal gelesen?
Ja.
Es gibt eine Brave New World-Serie mit Alden Ehrenreich.
Da meine ich die.
Ah, krass, nee, ist komplett an mir
vorbei. Nämlich Alden Ehrenreich ist der Michael B. Jordan
von Star Wars.
Von Star Wars,
ja.
Ja. Die kann man auf RTL Plus sehen.
Weil Brave New World war bei mir so ein Buch, vielleicht kennt ihr das, die man so als Schullektüre lesen muss und dann aber währenddessen feststellt, oh verdammt, das ist ja ein echt gutes Buch.
Ja.
Das mag ich sehr.
Das war bei mir 1984.
Ja, das hatte ich nie in der Schule, aber ich liebe 1984 über alles.
Das war bei mir der Prozess.
Oh, von Kafka. Mhm. Ja, fantastisches Buch.
Sehr schön. Aber das ist auch so ein Buch, wo ich denke mal so, ey, hättest du die Hälfte rausgestrichen?
Wow. Das ist Majestätsbeleidigung.
Blasphemie, du.
Ich kann aber hier Der Prozess von Orson Welles sehr empfehlen, den Film. Der ist richtig gut.
Mhm. Habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Aber 1984 hat auch eine sehr gute Verfilmung. Das
stimmt.
Aus dem Jahr 1984.
Die ist auch sehr gut. Aber nochmal zurück auf das Brave New World.
Es ist schön, dass wir jetzt über Brave New World sprechen, nicht über Captain America.
Ja, sorry, wenn man schon da so eine über Science Fiction sprechen kann.
Finde ich auch. Aber ich finde so den Titel einfach nur von den Worten her, ich finde das, ich meine, Film ist halt so eine politische Situation im MCU und ist aktuell eine sehr politisch brisante Situation in den USA. Ich bin mal gespannt, inwiefern das so kommentiert wird oder vielleicht gar nicht und so vielleicht auch so ein bisschen weirde Botschaften sendet, vielleicht dieser Film. Ich weiß es nicht. Es ist so sehr suspekt, dass dieser Film gerade so wirklich zu dieser Zeit rauskommt, habe ich im Gefühl.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich vertraue Harrison Ford voll und ganz. Ich liebe Harrison Ford. Harrison Ford sollte in mehr Filmen sein.
Ja.
Aber ich glaube, Harrison Ford will nicht in mehr Filmen sein. Ich glaube, Harrison Ford will.
Und genau das liebe ich an diesem Mann. Das ist so diese nonchalante Art, dieses bezahl mich und der Rest ist mir egal. Diese Offenheit, diese Transparenz, ich liebe das. Und ich finde das so ehrlich und aufrichtig, einfach zu sagen, ich gebe einen Fick auf eure scheiß Theorien, auf eure Universen, auf eure Lore, auf eure, ne, alles, gebt mir Geld und ich spiele diese Rolle, so wie sie im Drehbuch steht, alles andere ist mir egal. Und ich finde, das ist so, das ist Professionalität durch und durch und das feiere ich.
Ja, aber das ist auch häufig durchblitzend, dass er keinen Bock und keine Ahnung von irgendwas hat. Es gab nämlich so, als er die Rolle bekommen hat, wurde er mal gefragt, oh mein Gott, wie wird das sein hier, dass du den Red Hulk spielen würdest? Und er so, what the fuck is a Red Hulk? Okay. Das ist so, ich liebe es auch wirklich ein bisschen.
Da gibt es doch so ganz coole, nicht Sketche, aber so, was Conan O'Brien mit ihm gemacht hat.
Ja,
Millennium Falcon.
Wo er den Lego Millennium Falcon, den teuren, den 7000 Teile Millennium Falcon einfach hinter sich auf den Boden schmeißt.
Ja, es ist Jordan Schlansky. Es ist sehr toll. Aber ich finde trotzdem immer noch so, das Highlight von Harrison Fords Karriere aktuell ist Shrinking. Schaut wirklich Shrinking. Auch Staffel 2 ist es so wirklich so, da merkst du, dieser Mann, der kann es noch, der hat auch noch Bock, wenn es nicht irgendwie ein riesiges Franchise ist. Ja. Und das finde ich so wirklich sehr, sehr toll.
Apple TV Plus Serie.
Exakt.
Oh, wir sind jetzt schon relativ lang mit diesem Podcast, aber ich möchte dieses Fass noch aufmachen, weil du gerade mir die, ich hatte es vergessen. Ich
habe dir eine Steilvorlage
gegeben. Du hast mir die Steilvorlage gegeben, weil du über Shrinking gesprochen hast. Ich gucke gerade Severance Staffel 2. Oh, wir haben ja heute auch über Ben Stiller gesprochen.
Ja.
Und ich bin wieder so drin. Ich hatte, Staffel 2 läuft gerade. Aktuell ist heute kommt die 5. Folge raus. Ich glaube, von 8 gehe ich mal von aus.
Ich glaube, 10 sind es dieses Mal.
10 sind es dieses Mal?
Ja, ich glaube, die letzte Staffel waren 9 Folgen. Und
geil.
Das hat ja, am Ende der 9. ist der mieseste Cliffhanger aller Zeiten.
Ja.
Und ich wollte weiterschauen und dann gab es plötzlich die 10. Folge nicht.
Ja.
Und ich glaube, jetzt die zweite Staffel soll 10
haben. Bist du dir da sicher?
Ich gehe auch nochmal schnell in die Recherche.
Guck ganz gerne nochmal nach. Ich bin wieder komplett drin. Ich muss dazu sagen, wenn man irgendwie, ich habe Staffel 1 halt damals geguckt, als sie rauskam. Ich hatte diese Serie überhaupt nicht mehr präsent. Es geht um eine ominöse, riesige Firma namens Lumen, die ein neuartiges Verfahren entwickelt, in dem du dein Bewusstsein aufteilen kannst, sodass du eine Arbeitspersönlichkeit hast und eine Freizeitpersönlichkeit. De facto heißt das für dich, dass du, wenn du zur Arbeit gehst, quasi einfach so einen Cut hast in deiner Wahrnehmung und dann 8 Stunden später oder wann auch immer wieder aufwachst und quasi deine Arbeit übersprungen hast.
Ja.
Aber es gibt dann eben auch innerhalb von deinem Körper und deinem Bewusstsein eine zweite Persönlichkeit, die eben nur die Arbeit durchlebt und für dich arbeitet. Und in diesem Unternehmen, das auch so kahle, weiße Wände hat, so sehr steril ist, indem du einfach so, ohne zu wissen, was du da eigentlich machst, so Zahlen sortierst auf einem sehr retrofuturistischen Computer.
So sinnlose, so gefühlt sinnlose Arbeiten.
Genau. Ja. Und das führt halt zu ganz philosophischen und hochinteressanten Überlegungen und Problemen, was das bedeutet, sein Bewusstsein einfach aufzuteilen. Und gleichzeitig ist es halt auch so ein unfassbar spannender Sci-Fi-Thriller. Und auch so zwischenmenschlich ist das super spannend, was da zwischen den Figuren passiert.
Ja. Ich glaube, auch noch wichtig zu wissen, dass, wenn man bei dieser Firma arbeitet, dann muss man sich diesem Verfahren, also in die Abteilung unterziehen. Und diese beiden Persönlichkeiten dürfen sich auf gar keinen Fall auch irgendwie.
Genau, die Innies und die Outies, so werden die dann auch fortan genannt. Und ja, man verfolgt das Geschehen vor allem aus der Perspektive des Innies, weil das natürlich auch, also so einfach so menschenrechtlich höchst so zweifelhaft
dystopisch
ist. Dystopisch ist, dass du wirklich
nur
noch in deiner Arbeit. Also du kannst ja nicht mal schlafen, klar hast du mal eine Mittagspause und sowas, aber du bist halt wirklich nur noch auf der Arbeit in diesem sterilen Büro. Und ich glaube, dass viele Menschen, die eine Schreibtätigkeit in einem Cubicle oder wo auch immer irgendwie durchführen, fühlen sich irgendwie auch sehr davon verstanden. Und ich glaube, deswegen findet die Serie auch so einen Anklang. Gleichzeitig ist sie so skurril und schickt dich immer wieder in so Ecken und bewegt sich wirklich in so Richtungen, die man so gar nicht auf dem Zettel hat. Und dann, auch wenn diese labyrinthartigen Flure dieses riesigen Konzerns halt irgendwie dann durchforstet werden, kommen auch wirklich dann Räume zutage, die so gar keinen Sinn ergeben. Und was es mit dieser Firma halt auf sich hat, ist so spannend mit anzusehen. Und diese Serie ist so gut gespielt. Und vor allem, wie Stille in dieser Serie eingesetzt wird. Darüber könnte man wirklich, also das sollten sich viele Leute, die irgendwie Film studieren oder sowas, ansehen, wie ein Dialog auch mal zu 80% nur aus Stille besteht und aus Blicken und aus Momenten, in denen eben nicht gesprochen wird und mit wie viel Spannung so ein einziges Wort wie ein Ja oder sowas aufgefüllt werden kann. Das ist einfach fantastisch gespielt, noch besser inszeniert und da sieht man einfach auch, was für ein unglaublich talentierter, also was für talentierte Menschen dahinter stecken, allen voran Ben Stiller natürlich als Regisseur dieses Projekts und auch Dan Erickson heißt er, glaube ich, der Schöpfer des Ganzen.
Da gab es ja auch so Promomaßnahmen, wo die quasi so ein Cubicle in
New York
aufgestellt haben mit so Glaswänden, wo dann auch Adam Scott drin quasi geschauspielert hat.
Und
Ben Stillers wie so ein richtig stolzer Papa draußen so Fotos gemacht hat.
Das habe ich lustigerweise irgendwie vor 3 Folgen oder so auch schon im Podcast erzählt.
Ach so,
aber
ja,
das war mega süß, genau. Und was sind 10 Folgen?
Hast du das sind 10 Folgen, ja, tatsächlich.
Und ich habe halt auch im Rahmen dessen, ich habe eh schon die ganze Zeit überlegt, woran erinnert mich das so sehr? Jahre vorher gab es ein Videospiel, das auch etliche Preise gewonnen hat, nämlich Stanley Parable.
Ja. Genau. Also Liminal Space Vibes auch.
Genau, absolut, weil du halt, es geht da um einen Mitarbeiter, also um einen Büroangestellten namens Stanley, der auch die ganze Zeit vor so einem Computer sitzt, alles so auf alt getrimmt, der einfach nur irgendwelche Tätigkeiten ausführen muss, die der Computer ihm vorgibt. So, drücke jetzt auf Z, drücke jetzt auf T, drücke jetzt auf P. Und eines Tages steht er von seinem Computer auf und niemand ist mehr in diesem Büro. Es ist alles komplett leer. Und alles, was du machst, spielst dann Stanley und du hast eine Erzählstimme, die zu dir spricht und dir quasi die Handlung des Spiels vorgibt. Es liegt nur an dir zu entscheiden, ob du dem folgst oder nicht.
Mhm.
Und diese, egal wofür du dich entscheidest, diese Stimme, diese Erzählerstimme reagiert immer darauf. Nur mal ein Beispiel, so die erste Entscheidung, die du in diesem Spiel triffst, ist, du bist in einem Raum, es öffnen sich dir 2 Türen vor dir und die Computerstimme sagt zu dir, und an diesem schönen Morgen entschied sich Stanley, die linke Tür zu wählen und hindurch in den Meetingraum zu gehen. Und dann stehst du aber da und kannst dich frei entscheiden. Gehst du jetzt wirklich nach links, weil du dem Erzähler folgen möchtest und der Handlung, die dieses Spiel anscheinend für dich vorgesehen hat, oder gehst du durch die rechte Tür?
Mhm.
Und es gibt in diesem Spiel einfach laufend solche Entscheidungen. Und es ist kein Geschicklichkeitsding, es ist kein Rätselding. Es ist einfach so, was sich narrativ ergibt und wo diese Erzählerstimme dich hintreibt. Und das ist so gut geschrieben.
Vor allem, das ist auch so ein Spiel, das kannst du an einem Abend durchspielen, weil es, glaube ich, 2 Stunden oder sowas?
Naja, es kommt halt drauf an. Also
unzählige.
Ja, ja, aber genau, halt so einen Durchgang.
Einen Durchgang hast du innerhalb von 20 Minuten oder so gespielt.
Echt?
Ja, ja, die sind kurz.
Ja, aber das geht dann darum, dass du das wiederholen kannst.
Genau.
Das wird dann ja auch, also es immer wieder aufgegriffen.
Absolut. Also dieser Entscheidungsbaum, der sich dann ergibt, und diese verschiedenen Verästelungen und so weiter, du kannst ja halt immer wieder neu gucken, wo gehst du diesmal lang, was machst du diesmal und so weiter. Es macht auch Spaß, dann so die geheimen Enden zu finden und sowas. Ein fantastisches Spiel, und das habe ich jetzt im Rahmen dessen halt auch nochmal gespielt. Mich erinnert das auch so ein bisschen an Heretic. Weil auch da gibt es irgendwann im ersten Akt, wo es übergeht in den zweiten Akt, diese Entscheidung, wo den beiden
Türe?
Genau, Hugh Grant spielt ja so einen Typen, der zwei Mormoninnen, die ihn missionieren wollen, dann aber den Spieß umdreht und sie gefangen nimmt quasi und ihnen die Entscheidung gibt. Entweder geht er jetzt durch die linke oder durch die rechte Tür. Die linke ist irgendwie eure Absolution oder sowas und die rechte ist das Verderben, was auch immer. Und sie müssen halt diese Entscheidung treffen, fällen. Das ist genauso, also ich liebe das, das ist auch genauso wie bei Matrix, wie mit der blauen und der roten Pille, wenn halt so Figuren vor so eine Entscheidung gestellt werden. Und Severance hat das auch zuhauf und also wirklich, guckt diese Serie, die Richtung, in die sich diese Serie entwickelt, ist, also das ist so hochspannend und kreativ und toll gespielt auch. Ich bin hin und weg, was die Serie angeht. Wo jetzt die zweite Staffel hingeht, es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, aber es gab schon ein paar echte Highlights.
Okay. Ich habe es eh noch auf meiner Watchlist. Aber wir wären tatsächlich damit an einem Ende. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr dabei wart.
Danke dir für dieses wundervolle Quiz, das wir heute spielen durften.
Wirklich sehr gut geschlagen.
Danke für eine wundervolle Erscheinung.
Danke für deine Stimme, Jonas, weil wir hören uns ja nur. Genau, wir sind hier nicht mit Bild. Doch, wir sind auch mit Bild. Wahnsinn, das ist crazy. Die
Technik.
Wirklich alle Sinne werden befriedigt. Wie die Leute, die Thirsty Letterbox-Reviews schreiben.
Ja.
Ja.
Inwiefern befriedigen wir den Geruchssinn?
Das werden wir in einem nächsten Podcast klären, wenn wir euch Sand in die Nase stecken.
Wenn wir Geruchspodcasts erfinden.
Da freue ich mich drauf.
Der neue Shit.
Ja.
Dann bis demnächst. Tschüss.
Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Host der Folge Alper Turfan, Jonas Ressel, Lennart Schmitz. Redaktion Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt Rosa Husemann.
Die Funk Podcast-Empfehlung.
Es ist der spannendste Monat des Jahres. Die Bundestagswahl steht an.
Ob Steuern oder Migration, Außenpolitik oder Klima, bei uns geht es nicht nur um Wahlprogramme, sondern wir sprechen mit den Spitzenpolitikern und Politikerinnen über ihre konkreten Visionen.
Wie wollen zum Beispiel Olaf Scholz, Robert Habeck oder Friedrich Merz Deutschland verändern? Was ist die eine entscheidende Maßnahme, die sie sofort umsetzen würden, um unser Land nach vorne zu bringen?
Bei absolute Mehrheit geht es darum, was Politikerinnen und Politiker tun würden, wenn sie keine Kompromisse eingehen müssten. Keine leeren Phrasen, sondern echte Ideen.
Ich bin Viktoria Reichelt.
Und ich bin Jan Schippmann.
Jede Woche Dienstag klären wir, was die da oben mit Deutschland vorhaben.
Überall da, wo es Podcasts gibt. Wir gehen rein.
Das war ein Podcast von Funk.